abgesehen davon, dass er eben unerkannt gereist ist, ist das Zweite, was diese Reise so mythenumsponnen macht, dass er, wie gesagt, am 27. Oktober verließ er das Osmanische Reich und am 11. November um 2 Uhr morgens, also gut 14 Tage später, klopfte er in Stralsund an die Stadttore und begehrte Einlass. Angeblich habe die Torwache ihn nicht erkannt und wollte ihn zuerst vor der Tür warten lassen.
In dieser Folge von Geschichte Europas spreche ich endlich mal wieder mit Dr. Dorothee Götze über den großen Nordischen Krieg. In dieser 6. Folge unserer Reihe verfolgen wir wieder den König von Schweden, Karl XII. Und wie er nach seinem Exil und seiner Gefangenschaft nach über 5 Jahren endlich wieder aktiv in den Kriegsverlauf eingreifen kann. Welche Entwicklungen er vorfindet und wie er versucht, Schweden wieder zu Siegen zu führen, hört ihr in diesem Interview. In den Shownotes findet ihr inhaltlich verknüpfte Folgen und Möglichkeiten, mir Feedback und Kommentare zuzusenden. Wer mag, kann den Podcast mit 5 Sternen bewerten oder mir als Unterstützung einen monatlichen Beitrag auf Steady oder eine einmalige Spende auf PayPal zusenden. Es ist jetzt tatsächlich schon über 2,5 Jahre her, dass die erste Folge zum Großen Nordischen Krieg hier erschienen ist, und auch über ein Jahr her, seit wir das letzte Mal von den Schweden und Karl XII. Gehört haben. Seitdem sind ja viele neue Hörerinnen und Hörer hier dazugekommen und daher empfehle ich euch auf jeden Fall auch die ersten Folgen zum Kriegsverlauf des Großen Nordischen Kriegs anzuhören. Aber keine Sorge, die wichtigsten Aspekte für diese Folge fasst Dorothee am Anfang zusammen, bevor sich dann Karl XII. Auf sein Pferd schwingt und seinem Schicksal entgegenreitet. Und jetzt wünsche ich euch viele neue Erkenntnisse beim Anhören dieser Aufnahme aus dem März 2024.
Genau, wir waren stehen geblieben bei Karl XII. Und dass er sich seit 1709 im Osmanischen Reich befindet. Denn nach der Schlacht von Poltawa im Juli 1709, die in der Geschichte des Großen Nordischen Krieges ja oft auch als die Entscheidungsschlacht dargestellt wird, unterlag die Armee Karls XII. Gegen die russische Armee unter Peter I. Das waren zu dem Zeitpunkt die letzten beiden im Krieg, im Großen Nordischen Krieg verbliebenen Protagonisten. Und Karl XII. Flieht nach dieser Niederlage mit ca. 600 Mann ins Osmanische Reich. Die übrigen Soldaten seiner Armee wurden vielen entweder in der Schlacht wurden versprengt, das heißt, sie verloren Kontakt zu ihren Einheiten, mussten sich alleine durchschlagen. Oder sie wurden von der russischen Seite gefangen genommen und in Kriegsgefangenschaft gebracht. Und das oft und ihre Unterbringung war dann sehr oft weit weg von der Frontlinie. Das heißt Sibirien, aber auch im Grenzgebiet zum Beispiel zur Mongolei, weil man diese erfahrenen Kämpfer eben nicht nahe möglicher Kriegsschauplätze haben wollte, um die Sicherheit für die eigenen Verbände zu erhöhen. Im Osmanischen Reich selbst wird Karl willkommen geheißen und es gelingt ihm dort mit der Zeit eine Exilregierung einzurichten. Also er hat einen richtigen Exilhof, wo er auch Gesandte empfängt, wo er Gäste empfängt, wo er eine kleine Stadt im Grunde aufbaut und von diesem Ort aus steuert er die Geschicke Schwedens. Er steht im ständigen Austausch mit dem Reichshofrat, das heißt dem Entscheider- und Regierungsorgan in Stockholm, über die politische Entwicklung Schwedens, über die wirtschaftliche Entwicklung. Also er nimmt im Grunde seine Regierungsaufgaben wahr. Und das ist etwas, und das kann man, glaube ich, gar nicht genug betonen, einmal wie außergewöhnlich es ist, dass man einen Herrscher im Exil hat zu diesem Zeitpunkt, aber auch, dass er tatsächlich regiert und nicht einfach passiv abwartet, sondern Direktiven ausfertigt, Richtlinien ausgibt, die Entscheidung zum Teil auch der Reichsräte kritisiert. Denn er hatte ja nicht, oder die Beteiligten hatten ja nicht wie heute digitale Medien für die Kommunikation zur Verfügung, sondern im Wesentlichen waren sie auf analoge Kommunikation gestützt oder auf den Schriftverkehr, der zwischen dem Osmanischen Reich und Stockholm hin und her geschickt wurde auf dem Landweg mit Pferden, mit Booten, mit einer unheimlichen Zeitverzögerung im Grunde in der Kommunikation. Dennoch besteht Karl darauf, die Regierungsgeschäfte wahrzunehmen, und er ist auch oft nicht einig mit seinem Reichsrat, das muss man auch sehen. Und was er außerdem macht während seiner Zeit und im Osmanischen Reich und während des Aufenthaltes dort, er versucht immer wieder das Osmanische Reich und vor allem den Sultan dazu zu bewegen, sich auf seiner Seite in den Konflikt mit Russland zu involvieren. Russland und das Osmanische Reich haben seit längerem Konflikte in der Schwarzmeerregion. Es geht konkret um die Festung Azov. Allerdings gelingt es ihnen 1710/11 um den Dreh, diese Konflikte erstmal beizulegen, und sie kommen zu einem Friedensvertrag. Und ab diesem Zeitpunkt wird Karl der XII. Mit seiner, ja im Grunde mit seinem Kriegstreiben, mit seinem Drängen auf einen Kriegsbeitritt der Osmanen zur Belastung auch für die osmanisch-russischen Beziehungen. Und das geht so weit, dass man ihn irgendwann wirklich als große Gefährdung ansieht. Und dann sieht der Sultan für sich keine andere Möglichkeit mehr, als Karl im Grunde das Quartier zu kündigen und ihn zu bitten, abzureisen. Das geschieht mehrfach. Karl ignoriert diese Wünsche. Karl weigert sich zu reisen, obwohl man ihm anbietet, er könnte standesgemäß mit der entsprechenden Entourage, mit dem entsprechenden Status auch reisen, wofür er selbst keine Mittel mehr hat, muss man sagen. Andere Herrscher Europas, wie zum Beispiel der Kaiser, wären einverstanden und würden das Ganze unterstützen, aber auch das lehnt Karl ab, sondern er bleibt. Und im Februar 1713 wird es dem Sultan dann zu bunt. Er setzt Karl dem XII. Ein Ultimatum und sagt, entweder du gehst oder ich habe keine andere Wahl, als dich in Gefangenschaft zu setzen im Grunde. Karl der XII. Lehnt das ab, und der Sultan versucht dann, seine habhaft zu werden, was ihm dann auch gelingt in der Kalibalik von Bender, dem sogenannten Handgemenge von Bender. Und ab 1713 ist Karl der XII. Zwar immer noch souverän in Schweden, allerdings ist er kein Gast mehr im Osmanischen Reich, sondern ist Gefangener des Sultans. Und auch das ist etwas ganz Außergewöhnliches für die frühe Neuzeit, dass Regenten oder Regentinnen eines Territoriums zu Gefangenen in einem anderen Territorium werden. Das liegt unter anderem daran, dass es eigentlich die Zeit ist, in der sich Herrscher quasi nicht mehr aktiv selbst in Konflikte begeben. Es gibt wenige Ausnahmen. Und dann ist es auch häufig so, dass man gar nicht die Herrscher in Konfliktsituationen in Gefangenschaft nimmt, sondern man hat oft Offiziere, man hat Stellvertreter. Aber in diesem Fall ist es tatsächlich Karl der XII. Selbst, der sich in Gefangenschaft befindet ab 1713. Während sich der schwedische König im Osmanischen Reich aufhält, ist der Krieg aber nicht vorbei, sondern er geht weiter. Und das ist auch interessant, dass eben zwar Poltawa so als Entscheidungsschlacht gilt und gleichzeitig dieser Krieg ja aber noch einmal bis 1721, also über 10 Jahre andauert. Ein Grund dafür ist, dass die ehemaligen Gegner Karl des XII., Friedrich IV. Von Dänemark und August der Starke, also August der Kurfürst in Sachsen war und gleichzeitig König in Polen oder von Polen und Litauen, dass die beiden sich mit der Niederlage Karls des XII. Und seiner Flucht ins Osmanische Reich nicht mehr an die mit ihm getroffenen Friedensverträge gebunden fühlen. Dänemark war ja bereits 1700 nach einem knappen halben Jahr aus dem Konflikt ausgeschieden, und August der Starke war 1706 mit dem Frieden von Aldranstedt aus dem Kriegsgeschehen und aus dem Konflikt gegangen. Und beide sehen nun eine Chance sozusagen auf Wiedergutmachung, wenn man ihre Perspektive einnehmen möchte. Dementsprechend richtet sich auch Friedrichs des Vierten Handeln zunächst nach Südschweden, schonen, also die südlichste Spitze Schwedens, das Gebiet, das Dänemark 1660 endgültig an Schweden verloren hatte. Und Motivation für den Eintritt Friedrichs des Vierten war ja von Anfang an 1700, genau diese Gebiete wieder für Dänemark zurückzugewinnen. August der Starke, der richtet sein Interesse ja, der also seine Kurlande, sein Kurfürstentum hat er behalten. Das war belastet worden von den schwedischen Einquartierungen. Das hat darunter gelitten, aber er hat es behalten. Was er allerdings 1706 mit dem Frieden von Aldranstedt aufgeben musste, das war die polnisch-litauische Krone. Und die ergreift er 1709 wieder. Er erklärt sich wieder als rechtmäßigen Regenten in Polen-Litauen und wendet dann auch seine Aufmerksamkeit und sein Agieren darauf, den schwedischen Marionettenkönig in Polen-Litauen abzusetzen und zu vertreiben, aber dann auch die schwedische Armee, die sich zum Teil noch dort aufhält, mit einzelnen Verbänden aus Polen-Litauen zu vertreiben. Das heißt, diese Triple-Allianz, die es ursprünglich gegen Schweden gab, die beginnt allmählich wieder Form anzunehmen. Die russischen Truppen, die richten ihr Interesse nach der Schlacht von Poltawa oder verlagern ihr Agieren nach der Schlacht von Poltawa aus dem Südosten Europas, also aus dem Bereich der heutigen Ukraine, in den Nordosten, ins Baltikum. Und dort gelingt es der russischen Armee sehr, sehr schnell im Jahr 1709, die schwedischen Provinzen zu erobern, also Livland und Estland. Peter der Erste lässt sich im Grunde auch umgehend von den Bevölkerungen dort huldigen. Das hat damit zu tun, dass er dadurch seinen Anspruch und natürlich auch seine Stellung im Baltikum und an der Ostsee befestigen möchte. Hintergrund ist aber wohl auch, und das wird später noch relevant werden, auch in dieser Folge, dass seine Ansprüche mit denen Augusts des Starken konkurrieren. Und sowohl August der Starke als auch Peter der Erste haben Interesse am Baltikum bis und vor allem im Livland, das ja auch als Kornkammer Europas, Nordeuropas gilt, weil über das sehr viel Handel auch in die Niederlande, nach England, Großbritannien läuft. Und es ist dann auch so, dass die beiden, sie haben eigentlich eine Absprache zu Beginn des Krieges gehabt, und die hat inkludiert, dass August Livland erhalten soll. Diese Absprache wird 1710 erneuert, weil August sehr, sehr unruhig ist und sehr misstrauisch ist gegenüber dem zarischen Agieren, weil Peter plötzlich so stark im Baltikum präsent ist und das ja auch in Besitz genommen hat. Peter versucht, das Augusts Unruhe zu beruhigen, indem er sagt, ja, das ist ja nur vorläufig. Also ich habe das jetzt in Besitz genommen und die haben mir jetzt huldigen lassen, wie man das so macht. Aber nach Abschluss des Krieges sollst du das natürlich bekommen. So, also das ist so ein bisschen auch, ja, der Versuch, da die Wogen zu glätten. Vom Baltikum aus marschiert dann die russische Armee oder rückt die russische Armee dann über Ingermannland nach Finnland vor. Und bis 1713 gelingt es den russischen Verbänden im Grunde Gesamtfinnland. Also das ist, wenn wir von Gesamtfinnland sprechen, ist das vor allem der südliche Teil Finnlands, der bewohnt ist und der zu besetzen. Und Finnland war ja zu diesem Zeitpunkt integraler Bestandteil des schwedischen Königreiches. Also Finnland, Schweden ist das eigentlich, wovon wir sprechen. Das heißt, wir sind in einer Situation, 1713, ein abwesender König in Gefangenschaft. Die Ostseeprovinzen sind weg. Die östliche Reichshälfte, wie man es auch nennt, Finnland ist besetzt. Dann bleiben theoretisch ja eigentlich nur noch die deutschen Provinzen der schwedischen Krone, also im Norden des Heiligen Römischen Reiches. Vorpommern, Bremen und Verden sowie das kleine Zweibrücken, das ja auch seit 1681 ins Schwedische Reich gehört, durch Erbfall. Und was man hier sieht, ist, dass das Kriegsgeschehen in dem Moment, in dem sich der Krieg im Baltikum wieder intensiviert, dass sich das Kriegsgeschehen dadurch 1710, 1711 vor allem und dann ab 1712 ganz stark in den Norden des Heiligen Römischen Reiches verlagert, weil sich die schwedischen Truppen aus dem Baltikum und die sich zum Teil noch in Polen-Litauen befanden, dorthin zurückziehen nach Schweden-Pommern. Das ist sozusagen das nächste Gebiet, das sie erreichen können, das nicht von Feinden besetzt ist. Dadurch richtet sich aber auch die Aufmerksamkeit der Alliierten gegen Schweden auf genau diese Region. August der Starke ist mit sozusagen territorial mit Polen und Litauen natürlich am nächsten dran. Und die sächsischen Truppen verfolgen die schwedischen Truppen auch in Verbund mit russischen Truppen. Und schließlich wendet sich auch Friedrich von Dänemark den schwedischen Reichsterritorien zu, aus dem Grund, dass sein Feldzug in Südschweden einfach ein großartiger Misserfolg war. Und er versucht dann sozusagen an der anderen Frontlinie Territorium gut zu machen. Das gelingt auch. 1712 nehmen dänische Truppen das Herzogtum Bremen in Besitz. Also sie besetzen Bremen, wo auch die schwedische Regierung sitzt in Stade, die fliehen muss von dort aus. Und zeitgleich mit dieser Besetzung übereignen die Schweden in Absprache dem Kurfürsten von Braunschweig-Hannover das Herzogtum Verden, um es vor einer dänischen Besitznahme zu schützen. Das heißt, Hannover übernimmt die Verwaltung im Grunde des Herzogtums Verdens. Damit sind aber zwei weitere Herzogtümer dem schwedischen Einfluss entzogen. Und es bleibt letztlich nur noch Schwedisch-Pommern als genuin schwedisches Territorium im Heiligen Römischen Reich, wenn man es so benennen möchte, genuin seit 1648, wo sich dann ja auch 1711, 1712, 1713 starke Kämpfe vorgehen. Es geht, weil dieses Gebiet sehr stark befestigt ist, mit den Festungen in Wismar, in Stralsund und in Stettin. Das ist im Grunde die Ausgangslage, vor der jetzt die heutige Folge stattfinden soll.
Inhaltlich steigen
wir in dieser Folge ein mit der Rückkehr Karls des XII. In den Krieg. Und dann ist natürlich erstmal die Frage, er ist vom Osmanischen Reich gefangen genommen. Du hast es geschildert. Warum wird er freigelassen?
Das ist so ein bisschen umstritten, aber im Grunde kann man ja nichts mit ihm anfangen. Also dass man ihn gefangen genommen hat, war die Notlösung, weil man ihn ein bisschen kontrollieren musste, also nicht nur ein bisschen kontrollieren musste, weil man ihn kontrollieren wollte, weil man diese Alleingänge satt hatte, wenn man es salopp sagt, mit denen er die osmanische Politik gefährdet hat. Und letztlich ist es aber so, dass die Gefangennahme einer solchen hohen Persönlichkeit, der ist immer noch souverän, er ist immer noch Herrscher in Europa, Probleme nach sich zieht. Selbst wenn das Osmanische Reich auch zu diesem Zeitpunkt immer noch sozusagen kein Teil des christlichen Europas war und auch nicht als ein solcher angesehen wurde, so erschwert es aber die Beziehungen zu anderen Herrschern wie dem Kaiser, aber auch wie dem russischen Zaren. Und das war dann einer der wesentlichen Gründe, warum man Karl den XII. Freigelassen hat. Das andere war, er hat auch weiterhin Kosten verursacht. Und das war etwas, worauf man keine Lust mehr hatte. Also man hatte keine Lust mehr auf ihn. Und dann war sozusagen die einfachste Möglichkeit, man konnte ihn jetzt ja schlecht verschwinden lassen, dass man ihn freilässt unter dem Druck, dass er wirklich nach Schweden zurückgehen soll. Und das ist dann ja auch 1714 geschehen, wobei er ja dann zusagen musste, dass er direkt nach Schweden reist, also dass er sich nach Schweden begeben wird. Man muss dazu sagen, was vielleicht auch noch eine weitere Rolle gespielt hat, dann auch in den Überlegungen Karls des XII., die Einsicht, dass er selbst im Osmanischen Reich nichts mehr ausrichten konnte, dass er also dort keine Möglichkeit hat, seine Politik zu verwirklichen. Und gleichzeitig kam Anfang 1700 oder Ende 1713, Anfang 1714, kamen immer wieder auch Abgeordnete des schwedischen Reichsrates ins Osmanische Reich, um den König zur Rückkehr aufzufordern. Und dann im April 1714 teilte er dann ja auch mit, dass er sich jetzt nach Hause begeben würde, dass er seine Rückreise vorbereitete. Es hat dann allerdings tatsächlich noch bis zum September 1714 gedauert, bis er tatsächlich aufbricht. Und Hintergrund dafür ist, dass geklärt werden musste, wie er reisen konnte und wie er reisen wollte. Wie gesagt, er selbst war im Grunde mittellos, also er hatte nicht die Mittel, um mit großer Entourage zu reisen. Er war hochverschuldet beim Osmanischen Reich, wobei man da gesagt hat, gut, fahr nach Hause und wir gucken, wie wir uns das Geld wiederholen. Man hat dann sozusagen sein Gefolge zusammengestellt, dabei auch Abgeordnete des Osmanischen Reiches, die in Stockholm versuchen sollten, Geld einzutreiben, ist dann auch tatsächlich bis an die Grenze des Osmanischen Reiches eskortiert worden im September 1714 und mit allen Ehren verabschiedet worden, wo er dann auch mit seinen Gefolgsleuten, die ja noch im Bender waren, auch wieder zusammengetroffen sind. Und er ist dann allerdings erst tatsächlich einen Monat später wirklich ausgereist aus dem Osmanischen Reich. Und das tatsächlich dann auch ohne große Entourage. Und das hat auch, also er ist inkognito gereist, wie man das nennt. Inkognito, und das muss man auch nochmal explizit sagen, heißt nicht, dass er sozusagen nicht bekannt war, dass er reiste, sondern inkognito heißt, und das hatte zum Beispiel Peter der Erste auch bei seiner berühmten Europareise in den 1690er Jahren gemacht. Inkognito heißt, dass man ohne die einem zustehenden Würden- und Ehrbezeichnungen reist und dass man auch keinen Wert darauf legt. Aber es war natürlich bekannt, wer da unterwegs war, sowohl bei Peter dem Ersten als auch bei Karl dem Zwölften. Ein Grund dafür, dass er inkognito gereist war, das war wohl, dass der Kaiser ihn nicht durch die Erblande reisen lassen wollte. Also er hätte ihn über Wien reisen können. Und dann hätte der Kaiser gerne gesehen, dass er möglichst schnell ins Heilige Römische Reich ausreist und von dort weiter reist. Aber Karl der XII. Hatte eine andere Reiseroute vor, die ihn durch Niederösterreich und Böhmen hätte führen sollen. Und das wollte der Kaiser nicht, weil er Sorgen hatte, dass sich die dortigen Protestanten, die es gab, eventuell Karl dem XII. Anschließen könnten oder sich mit ihm solidarisieren könnten. Denn als schwedischer König galt er ja immer noch nach dem Westfälischen Friedenskongress als der oberste Schutzherr und Garant protestantischer Freiheit im Heiligen Römischen Reich. Also das wollte man gerne verhindern. Also gab da so ein bisschen Unstimmigkeiten. Dementsprechend ist dann Karl der XII. Inkognito gereist. Und in der Literatur liest man dann häufig, dass er mit zwei Begleitern lediglich gereist ist. hat sich dann auch einen anderen Namen gegeben, er hat sich verkleidet. Angeblich ist er gereist unter dem Namen Peter Frisk. Wenn man das übersetzt, heißt es Peter Gesund. Das wäre so ein typischer schwedischer Soldatenname. Und das, abgesehen davon, dass er eben unerkannt gereist ist, ist das Zweite, was diese Reise so mythenumsponnen macht, dass er, wie gesagt, am 27. Oktober verließ er das Osmanische Reich und am 11. November um 2 Uhr morgens, also gut 14 Tage später, klopfte er in Stralsund an die Stadttore und begehrte Einlass. Angeblich habe die Torwache ihn nicht erkannt und wollte ihn zuerst vor der Tür warten lassen. Irgendjemand anders hat ihn dann erkannt, sodass er doch reinkam. Also wir sehen, da ist so ganz viel Gerücht, ganz viel Mythen umsponnenes, was da in diese Geschichte eingesogen wird und was natürlich unheimlich dazu beiträgt, dass er diesen Heldenstatus kriegt, weil das ist wieder so eine verrückte Aktion. 2152 Kilometer, ich habe es nachgeschaut, innerhalb von 14 Tagen. Das heißt, er ist im Grunde pro Tag hat er 150 Kilometer auf dem Pferd verbracht. Und ja, also wie gesagt, das ist so ein bisschen, das trägt dazu bei, zu diesem Heldenkönig, zu diesem Bild dieses verrückten und unkonventionellen Herrschers, das da aufgebaut wurde, ja bereits schon zu dieser Zeit. Seine Reise führte ihn letztlich vom Osmanischen Reich über Siebenbürgen, Hermannstadt, Budapest, Straßburg, dann weiter nach Linz und dann ins Heilige Römische Reich, Regensburg, Nürnberg, Bamberg, Würzburg, Kassel. Also er war auch in Hessen-Kassel, in Kassel am Hof des Schwiegervaters seiner Schwester, Hannover und schließlich nach Mecklenburg. Warum ich so sicher sagen kann, dass er zwar inkognito, aber nicht unerkannt reiste und nicht unbemerkt reiste, das sieht man zum Beispiel ganz deutlich im Quellenmaterial zum Braunschweiger Kongress, der ja seit 1712 immer wieder mit Unterbrechungen versuchte, Frieden für den Ostseeraum zu verhandeln. Dort wird sehr genau beobachtet, was der König macht und wo er sich aufhält. Und man verfolgt auch diese Reise sehr, sehr detailliert. Und man weiß im Grunde ungefähr, jetzt ist er hier, jetzt ist er in dieser Stadt, weil das natürlich auch beeinflusst, wie kann ein Frieden im Ostseeraum aussehen, beziehungsweise ist die große Frage, wie wird sich Karls Rückreise und Karls Rückkehr, und wir haben das ja heute auch genannt, die Rückkehr des Königs, wie wird sich die Rückkehr des Königs auf den Krieg und auf das Kriegsgeschehen auswirken und wie kann und muss man darauf reagieren aus Perspektive der Alliierten. Und wie gesagt, dann am 11. November 1714, morgens um 2, ist Karl der XII. Endlich zurück auf schwedischem Boden. Also er ist noch nicht im schwedischen Kernland, aber er ist zumindest zurück auf in einem Territorium, das unter der Kontrolle der schwedischen Krone steht. Sein Gefolge, also das heißt die Menschen, die mit ihm im Osmanischen Reich waren, die im Bender gelebt haben, sowie die osmanischen Gesandten, besteht aus 1200 Personen und die erreichen Schwedisch-Pommern erst im März 1715, also gut 4 Monate, nachdem Karl der XII. Bereits wieder auf dem Kriegsschauplatz aufgetaucht ist und wieder aktiver mitmischt in dieser ganzen Situation sozusagen.
Meine Kenntnisse der konfessionellen Verteilung im Heiligen Römischen Reich ist jetzt nicht so toll, aber er muss doch auch wenn er der Schutzherr der Protestanten war, auch durch katholische Gebiete gekommen sein. Und die müssten doch eher auf Kaiserseite sein. Und naja, er war Reichsfürst auch gewesen und es gab doch diese Reichsexekution gegen ihn. Warum wird er nicht da Standepede, wenn er durch Bayern oder in Würzburg ist, nochmal festgenommen?
Er war Mitglied des Heiligen Römischen Reichs, das ist richtig. Also er war Herzog von Vorpommern, Bremen und Verden sowie Pfalzgraf von Zweibrücken. Das stimmt, aber, und jetzt wird es kompliziert, als Mitglied des Heiligen Römischen Reiches steht er ja unter besonderen Schutz des Kaisers. Und jetzt sind wir mittendrin in dem, was wir in einer der vorigen Folgen besprochen haben, ja im Grunde auch das Heilige Römische Reich und diese Doppelrollen, die er hat. Und in dem Fall konnte man sich sozusagen darauf hinaus reden, dass er als Mitglied des Heiligen Römischen Reiches reist. Und als ein solches war er nicht in diesen Krieg involviert. Also man hat hier im Grunde genau diesen doppelten Boden genutzt, denn das Heilige Römische Reich betrachtete ja auch zu diesem Zeitpunkt den Krieg im Ostseeraum, den Großen Nordischen Krieg, als einen auswärtigen Krieg. Das heißt, dieser Krieg wurde von Karl dem XII. Als König von Schweden geführt. Er wurde von August als König von Polen und Litauen geführt. Er wurde von Friedrich dem IV. Nicht in seiner Funktion als holsteinischer Herzog, sondern als König von Dänemark geführt. Und da siehst du, das ist im Grunde eine Abgrenzung. Und in dem Moment, in dem sich das Reich da aktiv irgendwie involviert hätte, zum Beispiel durch die Gefangensetzung Karls des XII., hätte sich das Reich auch in diesen Krieg involvieren müssen und hätte dort auch militärisch aktiv werden müssen, höchstwahrscheinlich. Also das ist jetzt alles hypothetisch, weil es nicht geschehen ist. Aber das ist im Grunde dieses Damoklesschwert, das die ganze Zeit ja über dem Heiligen Römischen Reich, über dem Kaiser schwebt und auch über allen Beteiligten schwebt. Und das ist ein Grund, warum man ihn sozusagen nicht festgesetzt hat, weil man ihn sozusagen als auswärtigen Herrscher angesehen hat. Das mit der Reichsexekution, das müssen wir insofern ein bisschen korrigieren, die war angedroht, aber die gab es nicht. Das war das, was August gefordert hat, das haben auch andere gefordert, dass man eine Reichsexekution gegen ihn durchführt. Darauf sind aber weder der Reichstag, das heißt die Reichsstände, noch der Kaiser eingegangen, eben genau aus Angst, sich in diesen Krieg zu involvieren. Das war immer so eine Diskussion, die im Raum stand. Und deswegen hat er das schaffen können. Er ist durch katholisches Gebiet gekommen. Wenn wir an Bamberg denken, wenn wir an Würzburg denken, das sind ja auch Fürstbistümer. Das war aber dadurch, dass er inkognito und ohne Entourage gereist ist, konnte man auch darüber hinwegsehen. Denn wenn jemand inkognito reist und sich sozusagen offiziell nicht zu erkennen gibt, dann hat er auch offiziell keine politischen Absichten. Dann kann man so tun, als würde man ihn nicht sehen, würde man ihn nicht kennen. Und das, was wir eigentlich an dieser Reise und an dieser Situation im Heiligen Römischen Reich und auch mit dem Großen Nordischen Krieg sehr, sehr gut sehen können, das ist im Grunde, ja, es ist zum einen diese Ambiguität, die es in der frühen Neuzeit gibt, aber auch dieses Changieren mit Spielräumen, dieses Ausweiten und Begrenzen von möglichen Handlungsoptionen und Handlungsräumen durch eben Entscheidungen wie nicht sehen wollen, nicht gesehen werden wollen und so weiter.
Egal wie er jetzt also angesehen wurde, der König von Schweden ist wieder auf schwedischem Boden, 15 Jahre etwa nach Kriegsbeginn, von denen er ein Drittel im Exil und in Gefangenschaft verbracht hat. Will er jetzt Frieden irgendwann schließen oder sagt er, jetzt erst recht, jetzt geht's weiter?
Es geht tatsächlich weiter. Und ich persönlich finde das hochspannend, denn das habe ich jetzt in dieser Rückschau nicht so stark ausgeführt, aber wir hatten es in einer der letzten Folgen auch angesprochen. Denn eigentlich war dieser Krieg, ich würde nicht sagen 1709, 1709 ist meines Erachtens keine Wende für den Großen Nordischen Krieg. Aber 1712, 1713 ist der Krieg eigentlich an einem Punkt gewesen, an dem Frieden hätte geschehen können. Ich habe den Braunschweiger Kongress erwähnt, der vom Kaiser initiiert worden ist, um Frieden im Ostseeraum zu schaffen, parallel zu den Verhandlungen zum Ende des Spanischen Erbfolgekrieges. Es gibt zu diesem Zeitpunkt auch immer wieder Vorstöße von russischer Seite, von dänischer Seite zum Beispiel, um eine Annäherung mit Schweden zu erreichen, um separat Frieden zu schließen. Aber weder die Kongressdiplomatie noch diese bilateralen Friedensinitiativen sind erfolgreich, sondern der Krieg schafft es über diesen Kipppunkt hinweg, würde es jetzt mal Kipppunkt nennen, 1712, 1713. Und dann gibt es aus der Logik dieses Konfliktes heraus erstmal keine Alternative als das Fortsetzen. Als die Fortsetzung und als das Weitermachen, wobei sich die Voraussetzungen massiv verändert haben im Vergleich zu den 1714, sprechen wir zu den 14 Jahren vorher. Also wir sind in der Situation, dass sich die antischwedische Tripelallianz neu formiert hat und dennoch ist es nicht wieder ein Zurück auf Los. Denn Schweden ist nicht mehr in der gleichen Position wie 14 Jahre vorher oder fast 15 Jahre vorher, wir sind ja Ende des Jahres 1714, sondern abgesehen von Schwedisch-Pommern und Pfalz-Zweibrücken, das immer so ein bisschen unter den Tisch fällt, wenn man von den schwedischen Provinzen spricht, das aber nicht zu vernachlässigen ist. Also abgesehen von diesen beiden Gebieten ist und dem schwedischen Kernland auf der skandinavischen Halbinsel ist der Rest des schwedischen Reiches, das heißt die östliche Halbinsel, die Ostseeprovinzen, die Provinzen Bremen und Verden sind außerhalb schwedischer Kontrolle. Die sind von Feinden oder Alliierten besetzt. Die schwedische Armee ist stark reduziert. Also 14 Jahre Krieg gehen an keiner Armee spurlos vorbei. Und die schwedische Armee ist wirklich minimiert, eigentlich besteht sie quasi nicht mehr. Es gibt noch das sogenannte Krassowsche Korps, es gibt die Festungen in Pommern und es gibt so ein paar einzelne Soldaten, es gibt ein bisschen in Skåne, aber das ist keine nennenswert starke Armee mehr im Vergleich zu 1700. was sich auch ändert. Und das bekommt jetzt Karl XII. Ganz deutlich zu spüren im weiteren Verlauf des Krieges, ist, dass 1714 der Spanische Erbfolgekrieg endet. Und es waren ja während der zurückliegenden 14 Jahre, war ja immer die Gefahr und gerade auch die Furcht für das Heilige Römische Reich und den Kaiser, ich habe das erwähnt, dass sich diese beiden Kriege verbinden könnten und dass sozusagen das Reich dann auch gerade zwischen zwei Fronten steht und sich diese Kriege vermischen. Das ist nicht geschehen. Karl XII. Und die schwedische Seite, die schwedische Regierung hat noch während der Verhandlungen zum Ende des Spanischen Erbfolgekriegs versucht, auch Garantien für ihre deutschen Provinzen mit hineinzuverhandeln, hat also versucht, über die Frieden zumindest eine Verbindung herzustellen. Auch das ist nicht gelungen. Aber was passiert ist, dass andere Interessierte im Ostseeraum, wie zum Beispiel Brandenburg-Preußen oder der bereits erwähnte Kurfürst von Braunschweig-Hannover, dass die plötzlich Kapazitäten haben, die ja beide sehr stark im Spanischen Erbfolgekrieg involviert waren, die haben plötzlich Kapazitäten frei, um ihre Interessen im Ostseeraum zu verfolgen. Und das bekommt dann Karl XII. Direkt 1715 zu spüren. Denn es ist so, dass Brandenburg-Preußen ja im Grunde seit 1648, seit dem Westfälischen Frieden, eigentlich darauf lauert oder darauf drängt, Pommern, also den schwedischen Teil Pommerns, das, was man noch Vorpommern nennt, wieder oder überhaupt zu erhalten. Das war ja das Ziel im Westfälischen Frieden, dass man ganz Pommern wollte. Das hat nicht geklappt. Pommern ist geteilt worden zwischen Schweden und Brandenburg. Und Brandenburg-Preußen will auch Vorpommern haben. Und bereits 1713 hat nach dem Thronwechsel in Brandenburg zu Friedrich Wilhelm, der den Thron nach seinem Vater Friedrich I. übernommen hat, sehen wir auch einen Politikwechsel in Brandenburg-Preußen. Und Friedrich Wilhelm I. hat 1713 ein Abkommen mit Dänemark geschlossen, in dem ihm die Abtretung Pommerns südlich der Peene gesichert wird. Die Peene ist, für alle, die es nicht wissen, ist sozusagen der Fluss, der Vorpommern in zwei Hälften teilt, also nördlich der Peene mit Anklam, Stralsund, Greifswald als großen Städten und dann gibt es eben noch südlich der Peene mit zum Beispiel Pasewalk und auf der anderen Seite Wolgast liegt so auf der Grenze, Usedom auch noch südlich der Peene mit dem Bereich, also die Insel Usedom. So, nur um das kurz zu umreißen. 1714 wird dieses Abkommen insofern verstärkt, als Brandenburg-Preußen, als dass Friedrich Wilhelm auch ein Abkommen mit Peter I. über die Abtretung Pommerns schließt, in dem ihm die Abtretung Pommerns bis zur Peene zugesichert wird. Bereits 1713 hat er ein Abkommen mit Russland geschlossen, in dem ihm die Verwaltung Pommerns übertragen werden sollte, falls es die Alliierten besetzen könnten, ihm als neutrale Macht. Und 1714 ließ dann Brandenburg-Preußen auch im Bündnis mit Hannover auch das, um eben den Besitz Pommerns zu sichern, falls man ihn bekommt. Also da sehen wir ganz konkrete Vorbereitungen, gerade in dieser Phase zwischen, ja, kurz vor der Rückkehr Karls des XII. Und während der Verhandlungen zum Ende des Spanischen Erbfolgekrieges und des Braunschweiger Kongresses. Also da ist schon auch der Versuch sozusagen, aufgrund der Unsicherheit, ob es zum Frieden kommt oder dem Misstrauen in einen Frieden, Tatsachen zu schaffen. Und das Gleiche gilt im Grunde für Braunschweig-Hannover. Dort gibt es das Bestreben, das hannoversche Gebiet, Braunschweig-Hannoversche Gebiet, durch die Herzogtümer Bremen und Verden zu arrondieren. Und wie gesagt, Verden hat man ja seit 1712 de facto, wenn auch nicht rechtlich, im Besitz dadurch, dass man es verwaltet. Und Braunschweig-Hannover, also der Kurfürst, schließt dann ein Abkommen mit dem dänischen König, in dem vereinbart wird, dass Braunschweig-Hannover dann diese beiden Herzogtümer Bremen und Verden übertragen werden sollen. Und da sieht man, dass sich, und auch das trägt halt zu diesen veränderten Voraussetzungen 1714 bei, über die wir sprechen, dass sich nämlich einfach der Kreis der Gegner Karls des XII. Ja nicht ganz verdoppelt hat, also von 3 auf 5 ist nicht ganz verdoppelt, aber doch deutlich um 2/3 erweitert hat und dadurch einfach nochmal neue Mächte und neue Problemsituationen hinzukommen. Das ist im Grunde die Ausgangslage, über die wir Ende 1714 auf der Wende zu 1715 sprechen.
Wie verläuft denn jetzt der Krieg weiter, da Karl XII. Wieder das Heft des Handelns in der Hand hat und seine Truppen selber anführen kann? Weil er hat ja, das haben wir zum Beispiel schon bei der Schlacht in Riga gesehen, ja auch Schlachten gewinnen können, wo vorher und währenddessen eigentlich alle gesagt haben, dass man das nicht gewinnen kann. Und trotzdem war er siegreich.
Ja, und das ist genau das, was er jetzt versucht. Also siegreich zu sein, aber vor allem das Heft des Handelns wieder in die Hand zu bekommen. Das ist tatsächlich genau das. Also er möchte handeln, er möchte aktiv sein, er möchte im Grunde diesen Kriegsverlauf wieder steuern können oder er möchte so eine Kontrolle zurückerlangen. Und 1714, vielleicht fangen wir auch nochmal da an, 1714, das sehen wir auch, dass dieser Krieg so ab 1712, 1713 geht dieser Krieg über einen sehr, sehr statischen Krieg. Das hatten wir auch bereits in der Anfangsphase des Krieges mal gesehen. Also 1700, 1701 haben wir ja sehr viel Aktivität im Baltikum gesehen. Und dann die folgenden Jahre zwischen 1702 und 1706 hatte sich das Kriegsgeschehen ja so sehr vor sich hingeschleppt. Gerade 1703, 4, die Zeit in Polen, Litauen. Das war ja ein sehr, sehr für den Krieg eigentlich eine sehr, sehr ruhige und passive Phase, in der nicht viel geschehen ist. Und etwas Ähnliches sehen wir auch im Norden des Heiligen Römischen Reiches, also 1711, 1712, das waren sehr, sehr intensive Jahre. Vielleicht auch noch 1713, als sich das Geschehen aus Schwedisch-Pommern kurzzeitig nach Holstein-Gottorf verlagert hat mit der Niederlage der schwedischen Truppen vor Tönning. Und 1714 ist dieser Krieg dann wieder zurück nach Pommern geschwappt. Und da muss man sagen, also was dazu beiträgt, dass dieser Krieg nicht sehr ereignisreich wirkt, sozusagen, also keine spektakulären Schlachten mehr, keine Überraschungssiege mehr, auch in der Folgezeit nicht. Das kann man schon vorausschicken. Also ich hoffe, jetzt schaltet keiner ab, weil es keine spannenden Schlachten mehr gibt. Aber es ist ein Krieg, der sich einfach festgefahren hat, der ja auch schon sehr, sehr lange dauert, 14, 15 Jahre zu dem Zeitpunkt, von dem wir jetzt sprechen. Da sind alle Seiten erschöpft, die einen mehr, die anderen etwas weniger, aber man sieht Erschöpfung, man sieht begrenzte Ressourcen. Es hat sich auch so ein bisschen eingespielt in der Machtverteilung. Und was hinzukommt, Pommern war unheimlich stark befestigt. Also das ist zu dem Zeitpunkt im Grunde der Vorteil Karls des XII. Mit Pommern und warum er Pommern einfach bis dahin hat halten können. Es hat drei sehr große Festungen. Das ist Stettin, das ist Stralsund, aber die größte Festung Europas, und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, die größte Festung Europas zu diesem Zeitpunkt ist Wismar. Und ich habe das nachgeschlagen. Wismar hatte zwar nur etwa 3000 Mann Besatzung zum Zeitpunkt Anfang 1715. Ansonsten waren das bis zu 5000 Mann zu diesem Zeitpunkt, wie gesagt, etwa die Hälfte. Aber die Festung war mit 700 Kanonen ausgestattet, mit 9 Gravelins, also Wallschilden, und mit 2 Zitadellen. Das heißt, die war so massiv im Grunde gebaut und ausgebaut, dass die Verteidiger kaum Chancen hatten, sie einzunehmen. Schon zu guten Zeiten nicht, aber vor allem nach einem 15 oder 14 Jahre dauernden Krieg mit erschöpften Ressourcen war es einfach sehr, sehr schwer, diese Festung und natürlich auch Stralsund, wo die geografischen Voraussetzungen sozusagen den Schutz der Festung bilden. Bei Stralsund war es so, dass Stralsund ähnlich wie Wismar zu einer Seite sozusagen vom Wasser geschützt war, weil beide zur Ostsee hinaus zeigten. Und zur Landseite hin war Stralsund oder ist Stralsund von einer großen Anzahl an Seen umgeben, die durch die Dämme führen. Und es gab zu diesem Zeitpunkt lediglich 3 Dämme, auf denen man die Stadt erreichen oder die Festung erreichen konnte. Also das sind einfach gerade Stralsund und Wismar, das sind einfach wirklich schwer zu nehmende Konstruktionen gewesen. Aber genau auf diese Konstruktion richtet sich das Augenmerk der Alliierten. Und während Karl einerseits versuchte, ja, wieder sozusagen das Kriegsgeschehen zu bestimmen. Karl versuchte von Stralsund, wo er angekommen war, aus zu agieren. Und man muss dazu sagen, er hatte eine wirklich, das hatte ich gerade schon angedeutet, er hatte eine kleine Armee, er hatte maximal 13.000 Mann, maximal. Aber er hatte die Flotte im Rücken, er hatte die schwedische Flotte im Rücken, die zwischen Karlskrona, dem zentralen schwedischen Flottenhafen zu dem Zeitpunkt. Karlskrona, das ist in Blekinge. Wenn ihr euch Schweden auf der mentalen Karte vorstellt oder vielleicht sogar nachschaut, also es gibt die Südspitze Schwedens, Skåne, und danach wird Schweden ja breiter nach Westen hin, so allmählich steigt das an, wie in so einer leichten Diagonale. Und nach Osten hin, da sieht man ja wirklich, da gibt es so wie so eine Ausbeulung, wie so ein Knie, und in dieser Ausbeulung die Südspitze, das ist Blekinge, und dort lag eben mit Karlskrona der schwedische Flottenzentralort, und von dem aus konnte Stralsund, konnte Wismar versorgt werden. Dadurch hatte man sozusagen Rückendeckung zur Seeseite, was das Handeln Karls XII. Natürlich positiv beeinflusst hatte. und die Verbindung zum Mutterland konnte dadurch aufrechterhalten werden. Und Karl XII. Versuchte jetzt zunächst, Stralsund zu verstärken, zum einen dadurch, dass er zum Teil Material aus Wismar abziehen lässt, aber vor allem, indem er versucht, neue Mannschaften aus dem schwedischen Mutterland hineinzunehmen. Und dann versucht er, Rügen und Usedom gegen seine Feinde abzusichern. Das gelingt ihm auch. Also es gibt dann vor allem kleinere Ausfälle, das heißt kleinere Scharmützel, kleinere Zusammentreffen. Aber letztlich gelingt es Karl, seinen Aktionsradius zumindest zu stabilisieren. Wie gesagt, Rügen ist weiterhin schwedisch kontrolliert. Es gelingt ihm, im April 1715 Usedom wieder unter schwedische Kontrolle zu bringen. Das ist insofern wichtig, als über Usedom die Verbindung nach Stettin hergestellt werden kann, falls er nach Osten ausgreifen wollte und er dadurch auch den Landweg nach Stettin umgehen könnte, falls er das wollte. Bereits im Februar 1715 war es ihm gelungen, Wolgast wieder einzunehmen, das dänisch besetzt war zu diesem Zeitpunkt. Damit sehen wir aber auch das, und das sollten wir vielleicht auch nochmal hervorheben, wie wenig Manöverfläche Karl XII. Eigentlich hatte, denn wir sprechen Schwedisch-Pommern, das war weiterhin Schwedisch, ja, formell, aber eigentlich besaß er zwei Festungen, Wismar und Stralsund, die Stadt Wolgast sowie die Inseln Rügen und Usedom. Das war seine Manöverfläche. Stettin, das war 1713 bereits von den Russen eingenommen worden und dann unter brandenburgische Verwaltung gestellt worden. Und das ist jetzt auch die Ausgangslage für den Kriegseintritt Preußens am 1. Mai. Und Preußen nimmt genau die Rückeroberung Usedom als Anlass dafür, Karl den Krieg zu erklären, weil man sich dadurch selbst bedroht fühlt. Schließlich saßen brandenburgisch-preußische Truppen in Stettin. Braunschweig-Hannover wartete noch bis zum Herbst des Jahres, um dann den Krieg zu erklären. Und was jetzt beginnt, ist, dass die alliierten Truppen versuchen, Usedom und Rügen zurückzuerobern und Stralsund und Wismar zu belagern. Dadurch sehen wir auch, dass dieser Krieg sich jetzt auch einfach auf diese wenigen Orte, die noch schwedisch kontrolliert sind, konzentrieren musste. Alles andere wäre Ressourcenverschwendung gewesen. Und ab Juni, also Mai war die Kriegserklärung Brandenburg-Preußens, und ab Juni rückten dann dänische Truppen durch Mecklenburg Richtung Pommern und Richtung Wismar vor. Und die dänische Flotte begann die Festung Wismar von der Seeseite zu blockieren. Mit diesen dänischen Truppen verbanden sich dann brandenburg-preußische Truppen im Juni und im November. Dann kamen auch noch hannoveranische Truppen hinzu. Diese da einsetzende Belagerung Wismars im Juni 1715, die dauerte 10 Monate. Zehn Monate waren es, im April 1716 musste Wismar kapitulieren. Es gelang den schwedischen Mannschaften und der schwedischen Militärführung in Wismar noch im Dezember 1715 noch einmal ein neues Infanterieregiment in die Festung zu bringen auf dem Seeweg, sowie eine größere Menge Verpflegung. Aber dann, nachdem dann die Seeseite abgeriegelt wurde im weiteren Verlauf des Winters, gab es dann im Grunde keine Möglichkeit mehr im Frühjahr 1716 als zu kapitulieren, weil die Versorgungslage so schlecht war und man sich einfach nicht mehr ernähren konnte. Und damit war dann im Frühjahr 1716 die größte Festung Europas in dänischer Hand. Das waren die Dänen, die sie übernommen hatten, weil das so abgesprochen war. Und der Aktionsradius der Schweden hatte sich noch einmal weiter reduziert. Stralsund, Rügen, Usedom, das waren die letzten verbliebenen Möglichkeiten. Und etwa zeitgleich mit der Belagerung Wismars hatte auch die Belagerung Stralsunds im Juli 1715 begonnen. Auch hier ist es ein alliiertes Heer, das wir sehen. Also wir sehen jetzt auch in dieser Phase im Grunde kaum noch Einzelaktionen der Alliierten. Also die Zeit, wo dann die große sächsische Armee, das dänische Heer, wie zum Beispiel in Skåne agiert, die sind im Grunde auch vorbei. Und auch daran sieht man diesen Ressourcenmangel, sondern diese Armeen agieren tatsächlich immer im Verbund jetzt in Pommern, im Norden des Heiligen Römischen Reiches. Und so sind es auch für Stralsund vereinigte sächsische, brandenburgisch-preußische und dänische Truppen, die mit der Belagerung beginnen. In Stralsund halten sich zu diesem Zeitpunkt ja wohl etwa um die 13.000 Soldaten auf. Man weiß es nicht ganz genau. was wichtig ist, um Stralsund sozusagen einnehmen zu können. Ich hatte die Lage beschrieben, ist, dass man den Seeweg abschneidet, um die Verbindung nach Rügen und ins Mutterland zu unterbinden, aber auch das Ausweichen nach Usedom und den Schutz von der Seeseite zu durchbrechen. Und dementsprechend versuchen dann auch die Alliierten ab August 1715 Rügen und Usedom zu erobern. Das klappt mit Usedom Ende Juli, also man landet Ende Juli an zwei Stellen, bei Swinemünde und bei Peenemünde. Das ist für diejenigen, die sich jetzt nicht so gut mit der Geografie Usedoms auskennen, sind im Grunde der westliche und der östliche Außenpunkt der Insel. Peenemünde, wo die Peene, wir hatten die Peene ja schon erwähnt, in der Peenestrom in die Ostsee mündet, und Swinemünde, wo die Swine in die Ostsee mündet. Die Eroberung Swinemündes ist eigentlich relativ schnell, weil es schlecht verteidigt ist. Die Eroberung Peenemündes dauert etwas länger und kann erst im August durch eine wirklich offensive Erstürmung vollzogen werden. Aber damit fällt Usedom im Grunde als schwedischer Schutzpunkt und als schwedischer Rückzugspunkt, Aktionspunkt weg. Es bleibt Rügen. Und hier ist es dann vor allem die dänische Flotte, die wichtig wird, die versucht, die schwedische Flotte und damit die schwedische Seeunterstützung aus dem Spiel zu nehmen. Im August 1715 kommt es zu einer großen Seeschlacht zwischen der dänischen und der schwedischen Flotte, in der die schwedische Flotte auch unterliegt und sich bis nach Bornholm zurückzieht und von dort aus weiter nach Karlskrona und im Grunde dann auch nicht mehr in das Kriegsgeschehen eingreifen kann. Was daran liegt, dass ein Manöverzug, ein Schachzug des schwedischen Königs war, dass er im Grunde versucht hat, den Handel der gegen ihn alliierten Mächte zu stören und zu unterbinden mit Hilfe seiner Flotte, was wiederum die Niederländer und die Engländer bzw. Briten auf den Plan gerufen hat, die ja selbst nicht aktiv im Krieg involviert waren, die aber an diesem Punkt ihre Handelsinteressen im Ostseeraum gefährdet sahen und dementsprechend selbst Flotten dorthin entsandt haben, die zum einen die schwedische Flotte blockieren sollten, das haben sie gemacht, und zum anderen die Handelsseefahrt schützen sollten. Und zudem hat sich die englische Flotte mit der dänischen Flotte verbunden. Das wiederum war jetzt relativ problemlos möglich, weil ja der Kurfürst von Braunschweig-Hannover in Personalunion auch König in England war oder von Großbritannien war ab 1714. Und da sehen wir dann also, wie diese internationalen Doppelrollen zutage kommen und Handlungsspielräume ermöglichen, die vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so da scheinen. Was die Konsequenz ist aus dieser Seeschlacht, ist, wie gesagt, der Rückzug der schwedischen Flotte, aber damit verliert Stralsund auch Unterstützung. Damit kann kein Nachschub mehr in die Stadt gelangen und dadurch können auch vor allem keine neuen Truppen mehr in die Stadt gelangen. Und das gibt einen Vorteil für die Belagerer. Und im September 1715 gelang es dann der dänischen Flotte auch noch, die Seesperre vor dem Greifswalder Bodden, das ist also der Teil der Ostsee, östlich von Stralsund Richtung Greifswald zu durchbrechen, was wiederum wichtig war für die Verlegung der Artillerie von Stettin nach Stralsund. Man musste das jetzt nicht mehr ausschließlich über den Landweg machen, sondern man konnte bis eben an Klamm etwa die Ostsee und die Peene nutzen und den Peenestrom nutzen. Dann konnte man das relativ kurze Stück von Anklam nach Stralsund, konnte man das Ganze entweder auf dem Seeweg oder auf dem Landweg vollziehen. Also auch hier hat sich die strategische Ausgangslage der Alliierten letztlich verbessert im Vergleich zur Jahreswende, zu einem etwa Dreivierteljahr vorher. Und im Herbst 1715 mit dieser neuen Ausgangslage verändert sich dann auch oder intensiviert sich dann auch die Belagerung Stralsunds. Man beginnt im Oktober mit der Beschießung. Das klingt jetzt schon mal massiv, aber das ist natürlich, ich hatte versucht zu erklären, wie massiv diese Festungen waren, wie gut sie befestigt waren. Das ist jetzt natürlich erstmal der erste Schritt, um überhaupt vorrücken zu können. Das ist so die Vorbereitung für die geplante Eroberung, kann man so sagen. Und was sozusagen noch aussteht, das ist im Grunde, also für die Alliierten, das ist Rügen. Denn auch auf Rügen gibt es zwar keine Riesenanzahl mehr, aber es gibt auf Rügen noch schwedische Truppen und auch der schwedische König hat sich dorthin zurückgezogen erstmal. Und man möchte verhindern, dass zum einen die schwedischen Soldaten aus Stralsund nach Rügen fliehen können, um sich dort zu verschanzen. Man möchte aber auch verhindern, dass die schwedischen Soldaten auf Rügen eventuell die Stadt doch noch von Wasserseite unterstützen können. Und dementsprechend richtet sich parallel zu dieser allmählichen gesteigerten Beschießung und den allmählich intensivierten Angriffen auf Stralsund richtet sich die Aufmerksamkeit der Alliierten dann doch nochmal im Herbst, im November 1715 gegen Rügen. Die Landung wird sehr intensiv vorbereitet ab Oktober 1715 und die Truppen sollen im Grunde von Anklam, Greifswald aus, Usedom aus mit den auf dem Seeweg nach Rügen gebracht werden, weil ja die Stralsund Altfestung den Zugang blockiert. Die Landung war eigentlich geplant für den 11. November. Aufgrund von Sturms musste sie dann auf den 17. November verschoben werden, beziehungsweise wird abgebrochen, kann dann erst am 15. November vollzogen werden. Die Landung geht auch relativ schnell vonstatten. Und nun versucht Karl das, was du schon angesprochen hattest, was wir aus der Frühphase kennen, in waghalsigen Manövern den Feind zu überrumpeln und damit das Glück auf seine Seite zu ziehen. Denn bislang, und das ist, denke ich, klar geworden, dem, was ich hier geschildert habe, auch wenn es war das eigentlich so eine relativ monotone Misserfolgsgeschichte für die schwedische Seite. Also man hat nach und nach immer weiter an Boden verloren in Schwedisch-Pommern letztlich. Und damit ist auch der Aktionsradius auch kleiner geworden. Und jetzt denkt sich Karl, statt seine Truppen gleichmäßig zu verteilen, auf Rügen und an mehreren Punkten anzugreifen, versucht er im Grunde die Taktik nochmal, die er bei Narva erfolgreich angewandt hat, ganz zu Beginn des Nordischen Krieges. Und er möchte die feindlichen Linien an einer Stelle durchbrechen und dann sozusagen von den Seiten aufrollen und von den Seiten dann sozusagen von hinten überraschen. Das gelingt allerdings nicht, sondern die Truppen, gerade die dänischen Truppen, werden zwar überrascht, aber sie können diesem Angriff standhalten. Die Schweden erleiden unheimlich hohe Verluste. Der König selbst wird verletzt und kann sich dann, als die Schweden sich zurückziehen zur Alte Fähr, so heißt der Ort, Altenfähr, kann sich dort dann noch nach Stralsund absetzen, ehe dann am Folgetag die verbleibenden schwedischen Truppen kapitulieren müssen und auch Rügen unter alliierte und zunächst dänische Kontrolle fällt. Und damit sind wir im Mitte November 1715 in der Situation, dass die schwedische Seite und der schwedische König im Grunde, jetzt wenn wir auf den Norden des Reiches denken, im Grunde nur noch Stralsund zur Verfügung hat, wo sich das Kriegsgeschehen dann auch konzentriert zu diesem Zeitpunkt. Und zwar geht jetzt die Belagerung in die richtig heiße Phase über, da klar ist, dass Stralsund nicht mehr von See geschützt werden kann, dass es nicht mehr versorgt werden kann. Und ab dem 1. Dezember, also gut zwei Wochen nach der Eroberung Rügens, beginnt man dann mit dem Bombardement. Das heißt, das ist jetzt wirklich nicht das Dauerfeuer, aber das ist wirklich sehr intensiver Beschuss, um die Verteidigungsanlagen zu zerstören. Und innerhalb von knapp zwei Wochen bis zum 17. Dezember werden tatsächlich alle Außenwerke, also alle äußeren Verteidigungsanlagen, eingenommen. 22. Dezember 1715, als die Eroberung der Festung der Stadt im Grunde unmittelbar bevorsteht, da gelingt es dann Karl XII. Noch, sich aus der Stadt zu retten. Er wird mit wenigen Begleitern auf eine Yacht gebracht, von der aus er zuletzt in der Nähe gebliebenen schwedischen Fregatte segeln kann, die bei Hiddensee ankert. Hiddensee ist westlich, eine kleine Insel, im Südwesten von Rügen. Und mit dieser Fregatte setzt er dann nach Trelleborg über und ist dann tatsächlich das erste Mal 1716 oder Ende 1715, das erste Mal seit 1700 wieder auf der skandinavischen Halbinsel und, wenn man so möchte, zurück im Kern Schweden. Dann ist der König, ich würde mal sagen, tatsächlich zurückgekehrt. Nicht nur im Vorhof, sondern tatsächlich in Schweden. Und dass es in letzter Minute war, sieht man daran, dass dann am 24. Dezember 1715 Schweden kapitulieren muss. Also Karl hat sich im Grunde zum zweiten Mal einer Kapitulation und vor allem wahrscheinlich zum zweiten Mal einer Gefangennahme entzogen. Diesmal nicht so weit weg, sondern zurück nach Schweden. Aber das zeigt, in welcher prekären Situation er und seine Armee waren. Stralsund mit ganz Schwedisch-Pommern fällt unter dänische Kontrolle und das ist sehr gut ausgearbeitet worden in der Dissertation von Martin Meyer, der sich mit der dänischen Geschichte, schwedisch-dänischen Geschichte Pommerns befasst, die von 1715 bis 1721 dauerte. Wenn wir es kurz zusammenfassen, also was wir bis jetzt haben. Und wir sind dann jetzt Ende 1715, gut ein Jahr, also ziemlich genau ein Jahr, nachdem Karl XII. Aus seinem Exil zurückgekehrt ist, in der Situation, dass Schweden tatsächlich noch ein Territorium im Heiligen Römischen Reich außerhalb der skandinavischen Halbinsel hat. Und das ist das heute schon mehrfach angesprochene Pfalz-Zweibrücken. Und wenn wir über Pfalz-Zweibrücken sprechen, dann sollten wir auch noch erwähnen, dass das Gebiet eigentlich bis dahin nicht vom Großen Nordischen Krieg betroffen war. Es ist zwar Teil des schwedischen Herrschaftsbereiches gewesen, es ist aber tatsächlich stärker vom Spanischen Erbfolgekrieg betroffen gewesen, sowohl mit kaiserlichen Einquartierungen als auch mit französischen Einquartierungen und entsprechenden Tributzahlungen. Der Große Nordische Krieg, den bekommt man in Pfalz-Zweibrücken erst ab genau 1715 mit dem Verlust Pommerns und Rügens zu spüren. Denn eine Konsequenz daraus ist, dass für die schwedischen Soldaten, die sich ja noch in Europa aufhalten aus verschiedenen Gründen, entweder weil sie im Osmanischen Reich waren und auf dem Weg zurück sind nach Schweden, weil sie vielleicht in Kriegsgefangenschaft waren und auf dem Weg zurück sind nach Schweden, oder aber, und das ist auch eine Variante, weil sie wie etwa schwedische Seeleute 1715 in der Schlacht bei Fehmarn in dänische Kriegsgefangenschaft geraten sind und dann vom dänischen König an die Venezianer verkauft worden sind, um als Galeerensklaven eingesetzt zu werden. Und von diesem Transport von Holstein nach Venedig entflohen sind. Und all diese Soldaten, die konnten sich bis dahin nach Pommern, also auf schwedischen Grund, retten. Und jetzt fallen diese Gebiete im Norden, jetzt fällt Pommern weg und als einziges schwedisches Territorium bleibt Zweibrücken. Und das merkt man dann, das Kommen, also das ist auch in Quellen nachweisbar, dass dann ab 1715 immer wieder, und zwar auch bis Kriegsende, immer wieder schwedische Soldaten sich dorthin begeben, erstmal bis 1715 und dort Zuflucht suchen und von dort aus versuchen, nach Schweden zurückzukommen. Also Pfalzbrücken wird tatsächlich zu so einem Sammelbecken für gestrandete Schweden im Heiligen Römischen Reich. Was man auch sagen muss, wenn wir auf diese veränderte Ausgangssituation schauen, die Alliierten kontrollieren jetzt wirklich bis auf das, was wir heute als Schweden kennen, den gesamten Norden des Heiligen Römischen Reiches. Sie kontrollieren den Ostseeraum inklusive Finnland. Und ja, und Karl XII., der ist jetzt zurückgekehrt. Genau, und das ist vielleicht das, was wir zur Situation im Norden des Heiligen Römischen Reichs und zum ersten Jahr nach der Rückkehr des Königs sagen können.
Wie sieht es auf dem östlichen Kriegsvorplatz aus? Was war mit Polen? Was war mit dem Baltikum? Was war mit Westrussland?
Das sind gute Fragen. Das sind auch Regionen, die in diesem Zeitpunkt oft gar nicht so in den Fokus der Geschichtsschreibung zum Großen Nordischen Krieg fallen. Was man sagen muss, ist, in Polen, Litauen sind im Grunde seit 1709 keine wesentlichen Kämpfe mehr gewesen, sondern da hat sich die Lage stabilisiert. Auch im Baltikum wissen wir also von keinen größeren Auseinandersetzungen. Auch dort hat sich im Grunde die Lage mit der russischen Okkupation auch stabilisiert. Finnland ist ein anderer Fall, also die Zeit zwischen der Okkupation 1713 und 1721 wird in der finnischen Geschichtsschreibung als die Zeit des großen Unfriedens bezeichnet. Also man erlebt Hungersnöte, man erlebt Krankheitswellen, also all das, was im Grunde mit einem Krieg einhergeht. Es gibt auch immer wieder Scharmützel. Und da ist wahrscheinlich die Situation, wenn man so die Kriegsschauplätze im Kopf der Reihe nach durchgeht, am unruhigsten tatsächlich, weil hier die Situation, hier gibt es keine Huldigung, weil hier noch am ehesten von einer starken Okkupationspolitik gesprochen werden kann gegenüber der Bevölkerung. Im Baltikum sieht die Situation insofern anders aus, als dass Peter sich ja hat huldigen lassen, das hatte ich erwähnt, und im Zusammenhang mit dieser Huldigung wurde der Bevölkerung, und das meint dann vor allem dem Adel, die Privilegien bestätigt. Und dadurch hat man im Grunde einen friedensähnlichen Zustand erreicht. Man hat sozusagen einen alten Zustand unter neuer Herrschaft wiederhergestellt. Das ist vielleicht das, was wir zu den drei Gebieten kurz zusammenfassend sagen können. Also der Fokus ist tatsächlich jetzt der Norden des Heiligen Römischen Reichs gewesen. Und mit der Rückkehr Karls des 12. auf die skandinavische Halbinsel verlagert sich jetzt auch das Kriegsgeschehen dorthin. Und auch in diesen östlichen Kriegsregionen herrscht eine relative Stabilität, würde ich sagen.
Ich habe das wahrscheinlich irgendwann in den letzten 2 Jahren, die wir schon gebraucht haben, über den Großen Deutschen Krieg sprechen, vergessen. Was ist mit dem Stanislaus passiert, den Karl statt August dem Starken in Polen auf den Thron gesetzt hat?
Der ist in Zweibrücken gelandet tatsächlich. Also der musste sich dort zurückziehen, der konnte sich nicht durchsetzen. August hatte die besseren Argumente, das heißt die Waffen auf seiner Seite, und konnte sich dann auch innenpolitisch durchsetzen. Also Stanisław hatte keine Unterstützung im polnischen oder kaum Unterstützung im polnischen Hochadel, konnte sich deswegen nicht halten und ist dann nach Zweibrücken tatsächlich geflohen und hat dort im Exil gelebt. Auch ja, durch den ganzen Krieg hinweg im Grunde. Also wir sehen, Zweibrücken, das immer so vernachlässigt wird, hat so eine ganz besondere Rolle. Man sollte sie nicht unterschätzen.
Ich gehe es nochmal im Uhrzeigersinn durch. Finnland besetzt, Baltikum verloren, polnischer König geflohen, Norddeutschland ist weg, Seemacht auf der Ostsee ist zerstört. Das sollte jetzt eigentlich der Zeitpunkt sein, wo selbst ein Karl der XII. Sagt, schade, das war's, das hat nicht funktioniert, ich muss jetzt einen Frieden schließen, vielleicht komme ich noch mit dem blauen Auge davon. Was passiert?
Davon würden die meisten von uns ausgehen, dass das so eine aussichtslose Situation ist, dass auch dieser König endlich sagt, er haut in den Sack, jetzt muss es gut sein. Und genau das passiert nicht. Er macht weiter. Warum er weitermacht, das hat auch damit zu tun, wie sich das Verhältnis unter den Alliierten entwickelt. Also ich sagte es ja schon, oder ich hatte es ja schon angedeutet, dass es bereits 1709, als sich diese Allianz wieder zusammengefunden hat, damals noch die Triple-Allianz, die sich dann erweitert hat, dass es da schon Konfliktpotenzial gab zwischen den Allianzpartnern, um es mal sehr vorsichtig auszudrücken, zum Beispiel mit Livland. Dieses Konfliktpotenzial ist seitdem angewachsen, das Misstrauen ist größer geworden. Das hat zum einen damit zu tun, das hatte ich auch angedeutet, dass in den Jahren nach 1709 es im Grunde von allen Seiten, ob wir nun Dänemark nehmen, ob wir nun August den Starken nehmen, ob wir nun Peter den Ersten und Russland nehmen, es gab von allen Seiten immer wieder den Versuch, bilaterale Friedensabsprachen mit Karl dem XII. Zu erreichen. Also es gab immer wieder Annäherungsversuche und das hätte letztlich bedeutet, ein Ausscheiden aus dem Krieg, mit dem Versuch, größtmöglichen Gewinn natürlich für sich, wie auch immer man das definiert, zu ziehen und die anderen Alliierten im Stich zu lassen. Wie gesagt, das war auf allen Seiten so, aber das schürte das Misstrauen. Hinzu kamen diese unterschiedlichen politischen Ziele, zum Beispiel mit Livland. Die ganze Situation wird dann noch verstärkt durch das Eintreten Brandenburg-Preußens und Braunschweig-Hannovers in den Krieg. Brandenburg-Preußen, das sich ganz klar auf Pommern fixiert. Und was auch hinzukommt, ist, dass es ist nicht nur ein politisch motiviertes Misstrauen aus der Kriegssituation heraus, was ich gerade beschrieben hatte, sondern was hinzukommt, ist mehr ein grundsätzliches Misstrauen gegen den Machtzuwachs Peters des Ersten. Peter der Erste, das müssen wir einfach nochmal wiederholen, damit es deutlich wird, zu Beginn des Großen Nordischen Krieges war Peter der Erste Herrscher über ein Land, das ist ein relativ frischer Herrscher noch, in einem Land, das er selbst noch stabilisieren musste, um seine Herrschaft zu sichern. Das heißt, wir sehen dort große Reformen auch in Russland an der Wende vom 17. zum 18. Jahrhundert, die gerade auch in der Frühphase des Krieges auch seine Aktionsmöglichkeiten, seine Handlungsmöglichkeiten beeinflussen. Und es ist ein Herrscher in einem Land, das nicht an der Ostsee liegt. Jetzt sind wir 15, 16 Jahre weiter im Grunde, 1715, 1716. Peters Einflussraum hat sich seitdem massiv verschoben. Er kontrolliert das Baltikum, er ist zur Ostseemacht geworden, er kontrolliert Finnland. Das heißt, er hat seinen Einfluss in Skandinavien deutlich ausgeweitet. Im Grunde kontrollierte den gesamten östlichen Ostseeraum. Im südöstlichen Ostseeraum haben wir Polen, Litauen in ständiger Konkurrenz zu Peter, trotz dieser Allianz, aber es ist im Grunde auch eine Konkurrenz um die Vormacht im Ostseeraum zwischen den beiden oder Führungsansprüchen in dieser Region. Und gleichzeitig, das haben wir, glaube ich, bislang noch nicht erwähnt, gleichzeitig enden Peters Pläne nicht allein mit dem Zugang zur Ostsee, wie man erwarten könnte, sondern Peter hat die Idee einer Mitgliedschaft im Heiligen Römischen Reich. Das heißt, er strebt im Grunde eine ähnliche Doppelrolle an, wie sie Karl der Zwölfte, August der Starke, Friedrich der Vierte, im Grunde letztlich auch die brandenburgisch-preußischen Herrscher mit der Doppelherrschaft in Brandenburg als Kurfürsten und Preußen als Könige und Georg von Braunschweig-Hannover mit der Herrschaft Kurfürstentum und in Großbritannien haben. Also er will im Grunde auch so eine Doppelrolle. Er will auswärtiger Herrscher sein und er will Mitglied des Heiligen Römischen Reichs sein, um darüber seinen Einfluss in Europa im Reich als dem zentralen Territorium in Europa, aber dadurch natürlich seinen Einfluss in Europa mal deutlich erweitern und im Reich erweitern zu können. Er sieht dafür verschiedene Optionen. Eine Zeit lang hat er überlegt, und das sieht man so ab 1710 etwa, sieht man diese Pläne immer deutlicher auch in seiner Politik. Zunächst hat er überlegt, ob er nicht einen seiner Vertrauten, einen General, also einem seiner Vertrauten, auf ein heimgefallenes, kleineres Lehen im Reich bringen könnte, also irgendeine Grafschaft. Diese Idee kann er nicht verwirklichen. Das scheitert auch am Widerstand des Kaisers und der anderen Reichsstände. Eine weitere Idee um 1710 ist dann, die Reichsstandschaft für Livland wieder aufleben zu lassen, also die Reichsstandschaft für Livland, zielt im Grunde auf die Reichsstandschaft des Deutschen Ordens ab. Also der Deutsche Orden ist immer noch Reichsstand, hatte aber ja im Zuge der Reformation seine Territorien im Osten und eben dadurch auch im Baltikum aufgegeben. Und jetzt hat Peter die Idee, man könnte vielleicht sozusagen die Reichsstandschaft für Livland neben der des Deutschen Ordens des Deutschmeisters wieder aufleben lassen und er bekäme dadurch Zugang zum Heiligen Römischen Reich und zum Reichstag. Auch diese Idee scheitert. 1711. Und als nächsten Schritt sieht er dann dynastische Verbindungen und da findet er auch ein geeignetes sozusagen Objekt, einen geeigneten Kandidaten und das ist das Haus Mecklenburg-Schwerin. Die Mecklenburger, die haben schon im Spanischen Erbfolgekrieg so eine etwas schwierige Rolle gespielt und es kommt dann im Grunde zu einem Bündnis zwischen Russland und Mecklenburg 1716, zwischen Mecklenburg-Schwerin. Dieses Bündnis ermöglicht es zum einen, Peter seine Truppen auf Reichsbooten überwintern zu lassen, was auch neu ist. Bis dahin waren russische Truppen nur vereinzelt und in sehr begrenzter Zahl auf Reichsboden aktiv. Aber jetzt hat er sie im Reich und er kann sie dort überwintern lassen, er kann sie dort ins Winterquartier bringen, was die benachbarten Mächte und vor allem die benachbarten Alliierten beunruhigt und er schmiedet eine dynastische Allianz. Die Tochter des Mecklenburger Fürsten heiratet ins russische Zarenhaus ein. Dadurch wird diese Verbindung natürlich über das militärisch-temporäre hinaus nochmal deutlich gestärkt. Und das lässt sozusagen, wenn wir es etwas salopp ausdrücken, die Alarmglocken gerade beim Kurfürsten von Braunschweig-Hannover schrillen, aber auch bei Brandenburg-Preußen, die zum einen ihre Führungsrolle im Norden des Heiligen Reiches dadurch bedroht sehen, die aber auch das Reich als Ganzes gefährdet oder zumindest beeinträchtigt sehen, weil sie sozusagen Peter auch unterstellen, dass es sozusagen mit der Mitgliedschaft nicht getan ist, sondern dass er einfach auch ein Dominat, wie man das zu dem Zeitpunkt oft ausdrückt, über das Reich aufbauen möchte. Und das wiederum verstärkt das Misstrauen innerhalb der Allianz. Und führt dazu, dass Pläne, die man hatte für eine Verlagerung des Krieges nach Südschweden, dass man diese zwischen Dänemark und Russland gab es da Pläne, dass man diese Pläne erstmal nicht weiter umsetzt. Es führt auch dazu, dass Mecklenburg unter die Reichsexekution auch angedroht wird und sozusagen die umliegenden Fürsten mit der Exekution beauftragt werden. Also auch Mecklenburg bringt sich dadurch in Konfliktstellung mit den übrigen Reichsständen, mit dem Reich. Und es führt dazu, dass vor allem dem Braunschweig-Hannover anfängt, ein antirussisches Bündnis vorzubereiten. Und es ist noch nicht offen sozusagen gegründet, weil man immer noch in Allianz bis dahin war mit Russland. Aber man beginnt im Grunde schon sozusagen sich anders zu orientieren, um dann ja auch gegen Russland, wenn es dann doch zu mächtig werden sollte und auch wenn der Krieg dann mit Schweden, der ja so aussieht, als könnte er auf das Ende zugehen, einfach aufgrund der prekären Situation, die du ja sehr passend zusammengefasst hast, dass man dort dann sozusagen die richtigen Verbündeten hat, um die russische Vormacht und das russische Vordringen wieder eindämmen zu können oder zurückdrücken zu können.
Dieser Vergleich quietscht jetzt natürlich aus allen Ecken und Enden, aber es erinnert mich ein bisschen an die Anti-Hitler-Koalition 1945. Man weiß, der Gegner wird den Krieg wahrscheinlich verlieren und man bereitet sich mal so ein bisschen drauf vor und platziert sich mal so ein bisschen strategisch für den nächsten oder vielleicht sogar den übernächsten Krieg, wo der aktuelle Verbündete dann der Feind sein kann. Sehe ich das richtig?
Also ich würde dir zustimmen, dass das jetzt gerade sehr, sehr quietscht und ich würde es auch gar nicht so vorsehen, dass der Verbündete zum Feind wird, sondern ich würde das eher einordnen, dass die Interessenlagen tatsächlich andere sind. Also wenn wir sehen das gerade bei Braunschweig, Hannover, das sehr, sehr spät ja in den Krieg eingetreten ist, 1715. Das Interesse an Bremen-Verden bestand vorher schon, aber die Verbindung zum Reich und die europäische Interessenslage war in dem Fall für Braunschweig-Hannover wichtiger tatsächlich als der Ostseeraum. Und das ist im Grunde auch das, was jetzt hier zu sehen ist. Also warum Hannover so handelt, das ist natürlich, Russland ist Alliierte, aber wenn man sich so in der europäischen Landschaft, also auf die europäische Landschaft blickt, dann verortet sich dieser Kurfürst tatsächlich eher in dieser europäischen Landschaft. Und da geht es dann darum, ja, sich im Grunde dort abzusichern und dort die europäischen Interessen abzusichern, indem man eben 1717 im Januar erstmal zunächst eine Allianz aus Hannover, Braunschweig, Großbritannien, Niederlanden und Frankreich schließt. Und dann schließlich tritt dann noch das Heilige Römische Reich dazu, etwas später, dazu 2 Jahre später, und das dann absichert. Und auch erst ab 1719 ist sozusagen die Stoßrichtung ganz, ganz deutlich antirussisch. Wenn aber auch, das können wir jetzt schon im Vorgriff sagen, wenn im Grunde der Krieg im Norden dann auch für Hannover abgeschlossen ist.
Wir hatten es eben gesagt, Karl der Zwölfte ist in einer Situation, in der viele um Frieden bitten würden. Er tut es nicht. Was macht er?
Er tut es nicht und er tut es auch deshalb nicht, weil er sich, und das ist, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst, um Frieden bitten. Und ich glaube, da müssen wir auch nochmal zumindest kurz erwähnen, was eine ganz zentrale Voraussetzung für Frieden ist. Und das ist, denke ich, durch die Zeit unabhängig gültig, diese Aussage. Ein Friede muss akzeptabel sein. Das heißt, ein Friede muss allen Seiten die Möglichkeit geben, das Gesicht zu wahren und ihn als Erfolg verkaufen zu können, nach außen und nach innen. Und Karl der XII. Befindet sich jetzt in einer Situation, wir sind so um die Jahreswende 1715, 1716, in der er das nicht kann. Also wenn er jetzt einen Frieden schließen würde, könnte er sein Gesicht nicht wahren. Er würde in Gesamteuropa als Verlierer dastehen. Er würde alle Territorien außer dem Kernland verlieren. Das heißt, die östliche Reichshälfte wäre höchstwahrscheinlich weg. Das Baltikum, du hast es erwähnt, die deutschen Provinzen wären weg. Er hätte sozusagen den gesamten schwedischen Großmachtstatus verspielt. Und das ist der Grund, warum er nicht um Frieden bitten kann, warum er nicht auf Frieden eingehen kann. Und wir haben es in den Jahren davor immer gesehen, wenn er versucht hat, sozusagen, wenn er mit Friedensgedanken gespielt hat, dann ging es immer um den Erhalt, immer um die Sicherung eines Status quo ante sozusagen. Das heißt, immer um die Sicherung des schwedischen Reichs in seinem Bestand mit seinen Provinzen. Und jetzt ist er noch weniger als vor vier Jahren, 1712, 1713 in dieser Situation. Und deswegen wird er, auch wenn alle Zeichen darauf stehen, dass er verlieren wird, weil er keine Ressourcen mehr hat, weil alle Territorien weg sind, wird er nicht um Frieden bitten. Und das macht er auch nicht, sondern ich hatte es beschrieben, er ist so mit dem, heute würde man sagen, mit der letzten Bahn nach Hause gekommen. Also er ist mit dem letzten Schiff über die Ostsee auf die skandinavische Halbinsel gekommen und bezieht sein Quartier erstmal in Ystad, also ist in Trelleborg angelandet. Auch heute landen die Fähren aus Lübeck und aus Rostock noch in Trelleborg an. Und nicht weit von Trelleborg, ich glaube, das sind so 20 Kilometer etwa, liegt Ystad, das viele vielleicht kennen aus den Wallander-Krimis, die spielen in Ystad. Also das macht dieses kleine, beschauliche Ystad, macht Karl der Zwölfte zu seinem Hauptquartier, zu seinem Regierungsort, zu seinem Zentralort. Und ich hatte es schon gesagt, mit der Ankunft Karl des Zwölften dort im schwedischen Kernland verlagert sich auch das Kriegsgeschehen auf die skandinavische Halbinsel. Was er dort macht, und jetzt bekommt dieser Krieg auch wieder mehr Dynamik. Wir hatten gesehen, 1713, 14, 15 war dieser Krieg vor allem ein Stellungskrieg und es war ein Seekrieg. Wenn wir von Seekrieg sprechen, müssen wir auch da erwähnen, dass das vor allem ein Seekrieg zwischen Dänemark und Schweden war, weil weder die russische Flotte noch die russische Flotte gab es, aber sie war nicht nennenswert groß, waren wenige Schiffe. Polen-Litauen hatte quasi keine Flotte, also war ein dänisch-schwedischer Seekrieg. Dieser Seekrieg ist im Grunde beendet mit dem, ja, mit der Isolation oder mit der Blockierung der schwedischen Flotte in Karlskrona. Und Karl schmiedet jetzt neue Pläne und es sind großartige Pläne, anders kann man es gar nicht nennen. Und was kann er machen? Ich hatte schon gesagt, er hat keine Ressourcen, er hat im Grunde keine Armee mehr. Seine Flotte ist lahmgelegt, die kann ihre Häfen nicht verlassen. Und damit kann er nur noch in einem relativ nahen geografischen Raum agieren. Also er kann sich nicht über die Ostsee begeben in irgendeiner Form. Und er hat dann die Idee, dass er sich nach Norwegen wendet, das heißt der nördlichen Hälfte des dänisch-norwegischen, der dänisch-norwegischen Personalunion. Das hat den Vorteil, wie gesagt, es ist auf dem Landweg zu erreichen, es liegt relativ nah. Er kann den Nachschub nach Norwegen aus Schweden heraus sicherstellen bzw. planen. Und es gibt eine sehr lange Grenze zwischen diesen beiden Territorien, zwischen diesen beiden Königreichen Norwegen und Schweden. Das heißt, er kann an vielen Punkten angreifen, wenn er möchte. Das sind die praktischen Gründe dafür. Er plant das und im März 1716 marschiert er dann auch in Südnorwegen ein, von Westen aus, allerdings mit nur 3000 Mann. Und das macht nochmal deutlich, dass er im Grunde nichts mehr hat, mit dem er kämpfen kann. Er hat keine Soldaten mehr, er kann die nicht ausrüsten. Und das wird sehr, sehr deutlich in diesem ersten Norwegen-Feldzug. Also Anfang März rückt er nach Norwegen ein. Am 22. März ist er dann bis Christiania, das heutige Oslo, vorgerückt und belagert die Stadt. Er kann die Stadt auch einnehmen. Was ihm allerdings nicht gelingt, ihm und seinen Truppen, ist die Einnahme der Festung Åkershus. Das ist also die nahegelegene Festung. Das heißt, man hat zwar die Stadt, dort findet man Unterkunft, dort kann man sich versorgen, aber man hat im Grunde den militärisch wichtigen und entscheidenden Punkt nicht eingenommen und nicht einnehmen können. Und aufgrund zum einen der schlechten Ausstattung seiner Armee und weil es dem dänischen König gelingt, seine Truppen in Norwegen zu verstärken, aus anderen norwegischen Landesteilen heraus, muss Karl der XII. Diese Belagerung dann im April 1716 auch schon wieder, also nach knapp einem Monat, abbrechen. Das heißt noch nicht, dass dieser Feldzug zu Ende ist, sondern er versucht noch seine Truppen zu verlagern Richtung Halden. Heute heißt es Fredrikshall, wo es auch eine große Festung gibt, Fredriksten. Aber selbst, also er verlagert seine Truppen dorthin, aber ein Angriff auf diese Festung misslingt dann im Sommer 1716. Und das ist im Grunde gleichbedeutend mit dem Ende dieses ersten Norwegen-Feldzugs. Also auch es war ein Versuch und das klingt nach einem sehr, eigentlich, wenn man sich das so anhört, in der Logik des Krieges und in der Logik Karls des XII. Nach einem eigentlich interessanten Aspekt, einem interessanten Versuch, den Krieg wiederzubeleben und die Handlungskontrolle zurückzuerobern und die Alliierten, seine Gegner zum Handeln zu zwingen, um dadurch wieder bestimmen zu können, wie der Verlauf sich entwickeln kann. Aber es scheitert eben, weil Schweden finanziell am Ende ist zu diesem Zeitpunkt. Auch das ist aber noch nicht das Ende dieses Krieges, sondern Karl der XII. Zieht sich nach Schweden zurück. Und wir hatten es angedeutet, bereits darüber gesprochen, die antischwedische Allianz ist sich uneinig und dementsprechend bleiben auch von dieser Seite wirklich gezielte und koordinierte Vorstöße gegen Schweden aus. Also es gibt keine neuen Angriffe auf Südschweden, was man hätte erwarten können. Das Einzige, was man sieht zu diesem Zeitpunkt, ist, dass die Dänen noch einmal den Versuch unternehmen, 1717, um Göteborg mit dem großen mit dem Hafen, der heute noch der größte schwedische Hafen ist, zu besetzen und dort die Verbindung zur Nordsee und auch nochmal den Eingang in die Ostsee zu blockieren. Und infolgedessen gibt es kleinere Scharmützel, kleinere Zusammenstöße am Götaelv. Aber auch das ist nichts, was wirklich das Kriegsgeschehen nachhaltig beeinflusst. Und was wir sehen ist zu diesem Zeitpunkt ist, dass auch die Russen mit ihrem Vormarsch im Grunde von Osten her so in Stocken geraten sind. Und man sieht dann so ab 1716 bis zum Kriegsende 1721 letztlich immer wieder so Einzelaktionen gegen die schwedische Küste mit punktuellen Verheerungen. Und das sieht man wirklich entlang der gesamten schwedischen Ostküste vom Süden aus. Und wir sehen das in Stockholm, wir sehen das südlich von Stockholm, von Sörmland aus und Östergötland aus, bis tatsächlich hoch in den Norden, also hier Westernorrland, Ångermanland, Westerbotten. Und hier, wo ich lebe, also in der Nähe von Sundsvall, gibt es eine Insel und es gibt im Freilichtmuseum in Sundsvall gibt es auch ein, das hat man alte Häuser wieder aufgebaut und es gibt ein altes Bauernhaus, das auf dieser Insel vor Sundsvall gestanden hat, das einer alten Frau gehört haben soll. Und als die russischen Soldaten hier angelangt sind, um die Insel in Schutt und Asche zu legen, ist sie als eine der wenigen Bewohnerinnen dieser Insel nicht geflohen, sondern hat stattdessen die russischen Angreifer mit Grütze, mit Hafergrütze versorgt, weshalb sie angeblich ihr Haus nicht abgebrannt haben und dieses Haus ist erhalten. Also das gehört hier so ein bisschen dann auch zum Lokalkolorit, aber es gehört auch zur Erinnerungskultur an den großen nordischen Krieg und gerade auch an die russische Beteiligung. Also ich hatte es mit Finnland schon erwähnt, wo diese Zeit der russischen Besatzung als Ufredsor, also Jahre des Unfriedens bezeichnet werden und sich in eine Erinnerungskultur russischer Unterdrückung einordnen. Also dieser Unfrieden, diese gewaltsame Besetzung mit dem damit verbundenen Hunger und Leid im frühen 18. Jahrhundert. Dann 1809 wird ja Finnland aus der Union mit Schweden herausgelöst und wird zum russischen Großherzogtum bis zur Unabhängigkeit 1917. Und auch dort hat man so eine, auch das sozusagen ordnet sich dann in dieses Narrativ der russischen Dominanz, der russischen Unterdrückung ein, das man in der finnischen Geschichtsschreibung sehr, sehr stark sieht. Und wenn man auf die schwedische Geschichtsschreibung blickt, da sieht man auch, dass diese, also es heißt in der schwedischen Geschichtsschreibung tatsächlich Ryssherrningar, also die Verheerung durch die russische Armee, es wird nicht als Kriegsgeschehen neutral bezeichnet, sondern da ist auch dieser negative Impetus dabei. Das sind Verheerung, das ist Zerstörung, das ist etwas, was sozusagen über die Bevölkerung gekommen ist, dem man ausgesetzt war. Und das prägt sehr, sehr stark tatsächlich auch das Bild vom großen nordischen Krieg. Und das ist sehr, sehr dominant. Also gar nicht mal dieser Verlust und das Leiden, dass man darin so gut konzentrieren kann in diesem Narrativ. Das möchte ich gern noch erwähnen, denn sozusagen militärstrategisch war das wenig erfolgreich. Also war das auch wenig relevant im Grunde, was da passiert ist. Aber es hat eben trotzdem jetzt so in der langen Perspektive eine sehr, sehr starke Wirkung auf für die Geschichte und für die Wahrnehmung des großen nordischen Krieges. Genau, das ist das, was sozusagen passiert. Aber da sehen wir im Grunde aber auch, dass auch die Alliierten nach so einer langen Kriegsphase nicht mehr in der Lage sind, sich ja gemeinsam vorzugehen und auch vielleicht auch gar nicht mehr gewillt sind. Aber dieser Krieg trotzdem, er dauert an und dieser Krieg, der scheint offenbar nicht zu Ende zu gehen. Wie gesagt, dieser Kriegszug ist gescheitert 1716 und Karl der XII. Gibt immer noch nicht auf. Also wisst ihr, er macht weiter und er macht weiter da, wo er aufgehört hat und unternimmt zwei Jahre später 1718 einen weiteren Kriegszug nach Norwegen. Das ist der sogenannte zweite Norwegenfeldzug. Dieser Kriegszug ist deutlich besser vorbereitet, denn eigentlich wollte Karl der XII. Bereits im Herbst 1716 wieder nach Norwegen einmarschieren. Also er wollte sein Vorhaben, sein Unternehmen wieder aufleben lassen. Dass das nicht dazu gekommen ist, hat verschiedene Gründe. Es ist die Erschöpfung, das hatte ich jetzt mehrfach erwähnt. Er braucht Zeit und er brauchte sehr viel mehr Zeit, als er eigentlich wollte, um seine Armee wieder aufzubauen. Das gelingt ihm allerdings dann in den zwei Jahren bis 1718. Er hat wieder eine mehrere 10.000 Mann starke Armee, auf die er sein Vorhaben stützen kann. Dieser Feldzug ist insofern auch deutlich besser vorbereitet, als dass überall entlang der norwegisch-schwedischen Grenze Versorgungslager eingerichtet werden. Also es werden Proviantmagazine eingerichtet. Es wird Proviant dort zusammengetragen. Es wird Material dort zusammengetragen. Das ist wirklich eine aufwendige Kriegsvorbereitung. Er lässt auch eine spezielle Sorte Brot backen, die sozusagen, wenn man sie mit Wasser zu sich nimmt, wieder aufquillt. Das ist so ein bisschen zwiebackmäßig, die sich aber lagern lässt, die dadurch nicht schlecht wird, die man dadurch auch über weite Strecken transportieren kann. um das nochmal zu illustrieren, wie aufwendig und wie intensiv diese Vorbereitung ist und wie groß dieser zweite Norwegenfeldzug gerade im Vergleich zu diesem ersten kleinen mit 3000 Mann geplant ist, zwischen Oktober und Dezember 1718, also während dieses gesamten Feldzugs, der dann dauern wird, sind etwa 15.000 schwedische Bauern im Einsatz mit Fahrdiensten für die schwedische Armee. Also es sind keine Bauern, die in der schwedischen Armee kämpfen, sondern das sind Bauern, die zusätzlich noch dazu über diese Armee, über diejenigen, die in der Armee sind und über diese Armeeangehörigen hinaus im Grunde im Einsatz sind, um diesen Feldzug durch Logistikeinsätze zu unterstützen. Wie gesagt, 15.000 Bauern. Genau. Ein weiterer Grund, warum es zu dieser Verzögerung kommt, ist, dass Uneinigkeit herrscht in der schwedischen Armeeführung, was man tun soll. Also wie gesagt, Karl XII. Will 1616 im Herbst eigentlich direkt wieder nach Norwegen. Sein Generalissimus, das heißt sein oberster Offizier, sein Schwager Friedrich von Hessen, der Erbprinz von Hessen, verheiratet mit Karls jüngerer Schwester Ulrika Eleonore, lehnt das ab. Er denkt eigentlich oder er argumentiert dafür, dass sich Karl nach Osten wenden soll, dass Karl lieber versuchen soll, in Finnland oder im Baltikum die russische Armee zurückzudrängen, um dadurch wieder mehr Bewegungsfreiheit zu bekommen und dadurch den Krieg auch nochmal in eine andere Richtung zu lenken und vom schwedischen Kernland wegzuführen. Karl geht darauf nicht ein. Wie gesagt, im Oktober 1718, am 30. Oktober marschiert er mit seiner Armee in verschiedenen Punkten in Norwegen ein. Und ab dem 20. November, also etwa 3 Wochen später, belagert er dann die Festung Frederiksten bei Halden. Frederikshald, also da, wo er im Grunde 1716 hat aufhören müssen, da macht er auch lokal letztlich weiter. Allerdings dauert diese Belagerung und dauert dieser Feldzug nicht lange. Er ist noch kürzer, also er ist zwar größer geplant, er ist deutlich besser vorbereitet, er hat mehr Ressourcen, auf die er sich stützen kann. Er ist allerdings noch schneller vorüber, denn am 30. November passiert das Unerwartete und letztlich auch Tragische, aber vielleicht für diesen König gar nicht so abwägige. Karl XII. Stirbt im Feld, ist 30. November in den Schützengräben, die die schwedischen Belagerer vor der Festung ausgehoben haben, unterwegs und wird abends von einer Kugel getroffen und verstirbt, ist ein Schuss in die Schläfe. Sein Tod wird zunächst geheim gehalten. Die Leiche wird versteckt, wird sozusagen zurückgehalten. Das Gerücht verbreitet sich natürlich trotzdem sehr, sehr schnell, sowohl auf Seite der Feinde als auch in den eigenen Reihen. Und am 6. Dezember 1718 beginnt dann der Leichenzug. Das heißt, man bringt die Leiche des Königs aus Norwegen zurück nach Schweden. Er wird begleitet auf seinem letzten Weg von 250 Mann. Erstmal bis Uddevalla, wo der Körper dann balsamiert wird. Und dann wenige Tage später weiter nach Stockholm. Mit dem Tod des Königs endet auch der Norwegenfeldzug. Am 28. Dezember wird die Belagerung abgebrochen und die Armee zieht aus Norwegen ab, sowohl aus Südnorwegen als auch der Verband, der in Nordnorwegen mit Hannibal Sehestad unterwegs war. Was man sagen muss, trotz dieser Vorbereitung erleidet diese neue Armee unglaublich hohe Verluste. Die Soldaten erfrieren, weil sie durchs Gebirge müssen, gerade in Nordnorwegen oder im nördlicheren Teil Norwegens, wo es Schneestürme gibt. Sie erfrieren, sie hungern, sie sind, wenn sie es überleben, oft schwer behindert, weil ihnen die Gliedmaße eingefroren sind. Also das ist wirklich auch nochmal daran sieht man im Grunde auch nochmal diesen Opfern, diese Verzweiflung, die in diesem letzten Schlachtversuch war. Genau, und ja, der König ist tot. Also er ist zwar zurück nach Schweden gekommen, aber er ist nicht zurückgekommen aus dem Krieg 1718, sondern er ist gefallen. Er ist zu diesem Zeitpunkt 36 Jahre alt und von diesen 36 Jahren hat er tatsächlich 18 Jahre im Krieg verbracht und 15 Jahre außerhalb seines Landes.
Und damals für unsere erste Folge hatte ich den Quellenschreller gewählt von Samuel Johnson, das Gedicht, indem er über Karl XII. Sagt, his fall was destined to a barren strand, a petty fortress and a dubious hand. Also aus barren strand und petty fortress kann man raushören, dass Johnson jetzt Halden für weder besonders schön noch für besonders wichtig gehalten hat. Das Spannende ist aber dieses dubious hand, weil es gab eine Diskussion darüber, ob er jetzt von den belagerten Norwegern erschossen wurde oder vielleicht von den eigenen Truppen, die einfach jetzt nach 18 Jahren keine Lust mehr auf Krieg hatten.
Ja, es gab diese Diskussion und diese Diskussion hat tatsächlich bis vor wenigen Jahren angehalten, muss man tatsächlich sagen. Es ist noch gar nicht so, also der Leichen, es ist direkt danach haben sich Gerüchte entsponnen. Wie genau wie du sagst, woran ist er denn jetzt gestorben? Waren es die eigenen Leute, waren es Verräter, in Anführungszeichen jetzt natürlich gesetzt, die keine Lust mehr hatten, die kriegsmüde waren? Waren es die norwegischen Feinde, die geschossen haben? Und man hat versucht, dem Ganzen nachzugehen. Man hat 1917 das erste Mal die Grablege Karls des XII. Geöffnet und ihn untersucht, ihn also rechtsmedizinisch untersucht, um herauszufinden, welche dieser beiden Theorien jetzt wahrscheinlicher ist. Es gibt auch Fotos von seinem Leichnam, von seinem Kopf, wo diese Einschuss- und Austrittsloch sehr deutlich zu sehen sind. Und dort sieht man, dass das Einschussloch größer ist als das, also die Einschusswunde größer ist als die Ausschusswunde. Und da war man dann sozusagen, das hat dann weiterhin diese Theorien ja im Grunde beflügelt, weil man es nicht richtig erklären konnte. Es ist dann später nochmal eine zweite Obduktion vorgenommen worden Anfang der 2000er. Wo man dann auch nochmal DNA-Tests durchgenommen hat. Und man weiß allerdings nach wie vor bis heute nicht sicher, was sich ereignet hat. Also man geht inzwischen davon aus, dass sozusagen auch mit ballistischen Untersuchungen, Rekonstruktionen, die man gemacht hat, dass es ein Schuss von der Festung war. Man weiß aber, wie gesagt, nicht genau, wie oder unter welchen Umständen dieser Schuss abgeschlossen war. Man weiß auch nicht genau, was es für eine Kugel war, also ob es eine Musketenkugel war, was es für eine Art von Geschoss war. Also es ist nach wie vor nicht völlig geklärt, was da eigentlich passiert ist. Das Einzige, darauf geeinigt hat, wo man sich jetzt ein bisschen sicherer ist, dass es höchstwahrscheinlich auch nur kein Schuss war, ja, aus den eigenen Reihen. Aber das hat Anlass gegeben zu vielen Spekulationen und wie wir an dem Zitat, das du jetzt gebracht hast, auch sehen, schon in direkter zeitlicher Nähe. Also das war jetzt ein Zitat aus den 1740ern, in zeitlicher Nähe zum Tod, weil es eben ja dann doch so unbegreiflich war. Nicht unwahrscheinlich. Wie gesagt, der Mann war 18 Jahre im Krieg. Er war häufig an vorderster Front. Er war im Kriegseinsatz. Er ist mehrfach verletzt worden. Aber es ist doch trotzdem gleichzeitig so unerwartet und unbegreiflich gewesen, dass dieser Held, dass dieser unkonventionelle Kriegerkönig, der ja diesen Mythos auch um sich hat, schon zu Lebzeiten, dass der jetzt plötzlich doch gefallen ist. Und dann auch noch in einer Situation, in der Schweden eigentlich einen Herrscher gebraucht hätte, in der Schweden einen Entscheider gebraucht hätte, in der Schweden eine Führungsperson gebraucht hätte.
Bei der Schlacht von Poltava hattest du als Erinnerungskultur die Band Sabaton mitgebracht. Dieses Mal ist es ein ganz klein bisschen ruhiger, aber es gibt auch noch weitere Erinnerungskultur zu diesem legendären Tod von Karl XII.
Ja, die gibt es und die gibt es in zweifacher Hinsicht und sozusagen auch in zeitlich verschiedenen Perspektiven. Und ich möchte gerne erst eine zeitgenössische Erinnerungskultur tatsächlich nennen. Und zwar, und das ist vielleicht auch schon so ein bisschen der Ausblick auf die nächste Folge, denn wir werden es heute nicht bis zum Frieden schaffen. Dieser Krieg ist nach wie vor nicht vorbei, auch nicht mit dem Tod des Königs. So weit können wir, glaube ich, schon spoilern. Sondern wir werden ja noch eine Folge machen, in der wir über den Frieden sprechen, über den Abschluss des Krieges sprechen werden. Und was aber passiert ist und das sozusagen auch als Vorausblick darauf ist, dass eben, es ist die Belagerung Haldens, was dann passiert in Norwegen. Es gibt dann einen Soldaten, der überlebt, der sehr lange lebt und der dann auch in diesen Friedensjahren, die sich danach anschließen, nach dem Großen Nordischen Krieg anschließen, lebt als Veteran. Und in Norwegen wird die Zeit nach dem Großen Nordischen Krieg tatsächlich als Friedensjahre bezeichnet. weil sie all diese Zeit zwischen 1721 und den Napoleonischen Kriegen, nicht nur in Norwegen, auch in Schweden, die längste Friedensphase der frühen Neuzeit ist. Und tatsächlich sind es fast 90 Jahre Frieden, die man dort am Stück erlebt. Das ist etwas, was man so eigentlich aus der frühen Neuzeit gar nicht kannte. Und es wird sozusagen Frieden, diese Vorstellung von Frieden wird auch dominant in der gesellschaftlichen Wahrnehmung. Und man hat eben nicht nur diesen Veteran, aber man hat auch andere Veteranen. Man hat einen Veteran, der sehr, sehr lange lebt, lange nach dem Krieg noch lebt. Und da beginnt dann etwas, dass man diesen Veteran, der in Halden dabei war bei der Belagerung, im Grunde in der Nähe des Ereignisses, die zum Tod führten, von Karl XII., auch wenn er selbst daran nicht, offenbar nicht dort direkt war, der, mit dem beginnt man dann durch Norwegen zu touren. Also der wird so wie man das heute kennt, oder dass man Zeitzeugen hat, die man zum Beispiel in Schulen einlädt oder die man zu Veranstaltungen einlädt, hatte man noch diesen Veteran, mit dem man durch Norwegen gereist ist und der vom Krieg erzählt hat und der im Grunde von den Schrecken des Krieges erzählt hat. Und das ist so eine Art von zeitgenössischer Erinnerungskultur an diesen Krieg, die auch diese Perspektive auf Krieg nochmal wendet in einer friedlichen Lebenssituation und wo dieser Veteran im Grunde zu so einer Art Relikt und zu so einer Art Mahnmal wird, eben auch an den Krieg, an den Tod, an die Belagerung und dadurch, dass er eben in Halden dabei war, eben eng verknüpft ist mit dem Schicksal Karls des XII. Das ist die zeitgenössische Erinnerungskultur und eine moderne Erinnerungskultur. Und da sieht man auch, welche Bedeutung dieses offenbar aus britischer Sicht unwichtige Fortress, diese unwichtige Festung, dann doch in der skandinavischen, vor allem in der norwegischen Erinnerungskultur hat. Und das ist ein Strategiespiel, das vor einigen Jahren erschienen ist, von Norwegern gemacht. Und dieses Strategiespiel heißt Kampen um Frederiksten, also der Kampf um Frederiksten. Und es geht genau um diese Festung, von der wir jetzt die ganze Zeit gesprochen haben. Und die Ausgangslage in dem Spiel ist, dass man im Grunde in die Rolle eines Bürgers von Frederikshall gesetzt wird, der sich an dem Aufbau und an der Finanzierung dieser Festung, dieser Verteidigungsfestung gegen die Schweden beteiligt. Also da ist für die norwegische Seite ist Frederiksten, ist Frederikshall also offenbar von ganz, ganz großer Bedeutung, wenn es um Erinnerungskultur an den großen Nordischen Krieg geht, sodass man eben diese Festung wiedererbauen muss in dem Spiel oder eben mit dem Veteranen, der von seinen Erlebnissen dort erzählen sollte.